die große Runde hochkarätiger Sachverständiger, die wir heute hier haben. Ich darf seitens des BMJ Herrn Ministerialdirektor Bindels mit Team begrüßen. Und wir haben auch einige Zuhörer und Zuhörerinnen auf der Tribüne. Und wir werden außerdem auch gestreamt. Und ich bin mir sicher, dass diese Anhörung auch viel Interesse finden wird, sowohl jetzt live als auch sicherlich noch mal im Nachgang zu der Anhörung. Also Gegenstand der heutigen Sitzung ist zunächst ein Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes, und zwar in den Artikeln 93 und 94. Die Zielsetzung dieses Gesetzentwurfs liegt darin, das Bundesverfassungsgericht als Verfassungsorgan deutlich besser abzusichern, ähnlich wie auch die anderen Verfassungsorgane. Hierfür werden die Artikel 93 und 94 des Grundgesetzes punktuell ergänzt, deren Inhalte systematisch neu geordnet. Und dann haben wir als zweiten Gegenstand das Gesetz zur Änderung des Bundesverfassungsgerichts und des Untersuchungsausschussgesetzes. Darin soll die Öffnungsklausel, die voraussichtlich dann im Grundgesetz stehen soll, gleich genutzt werden für den Fall, dass bei der Wahl der Richter zum Bundesverfassungsgericht eine Blockade entstehen sollte. Das werden wir alles noch im Detail erörtern. Mir ist noch mal wichtig, es geht im Kern gar nicht darum, Dinge zu verändern, sondern im Wesentlichen geht es darum, eine jetzt lange bewährte Praxis in ihren wesentlichen Punkten eben besser abzusichern und ins Grundgesetz zu schreiben. Zentrale Punkte sind die Festlegung auf 2 Senate, 8 Richter bzw. Richterinnen, die Wahl auf jeweils 12 Jahre ohne Möglichkeit der Wiederwahl, die Aufteilung des Wahlrechts zur Hälfte auf den Bundestag und auf den Bundesrat, wie gesagt, mit der Option des Wechsels für den Fall einer Wahlblockade. Und die Arbeitsweise soll das Gericht in einer eigenen Geschäftsordnung regeln. Die Bindungswirkung gegenüber dem Gesetzgeber wird angesprochen. Das alles steht bisher lediglich in sogenannten einfachen Gesetzen, kann also mit einfacher Mehrheit verändert werden. Das würde sich ändern, wenn wir beschließen, diese Dinge in das Grundgesetz mit aufzunehmen. Das ist der wesentliche Punkt unserer heutigen Beratungen. Ich habe noch einige Hinweise zum Verfahren. Die Sachverständigen erhalten zunächst die Gelegenheit zu einer kurzen Eingangsstellungnahme. Wir beginnen alphabetisch, also bei Ihnen, Professor Dr. Huber. Die Eingangsstellungnahmen sollen sich an den Zeitrahmen von 4 Minuten halten. Die 4 Minuten können Sie am Monitor sehen, wie sie verrinnen. Wenn alle die Stellungnahmen abgegeben haben, schließlich eine Fragerunde an. Die Abgeordneten hier im Rechtsausschuss wissen, in welcher Weise sie fragen können. Hier sei die Ermahnung noch mit angebracht, bitte keine eigenen Referate halten, sondern die Zeit nutzen dafür, dass die Sachverständigen antworten können. Sie orientieren sich bitte an dem Zeitrahmen von maximal 2 Minuten pro Frage, die Ihnen gestellt worden ist. Wenn wir zu den Antworten kommen, geht es im Alphabet andersrum. Dann beginnen also Sie, Herr Steinweiß. Wenn es weitere Fragerunden gibt, geht es wieder hin und her. Das soll der Gerechtigkeit dienen. So, jetzt will ich keine weitere Zeit vergeuden, außer noch mal den ausdrücklichen Hinweis, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Bühne bitte von Bild- und Tonaufnahmen sowie von Beifalls- oder gar Missfallensbekundungen absehen mögen. Wir freuen uns aber, dass Sie hier sind. Und noch der abschließende Hinweis, dass auf der Grundlage der Tonaufzeichnungen ein Wortprotokoll erstellt wird. Außerdem, wie schon gesagt, ist die Anhörung öffentlich, wird live übertragen und auch in der Mediathek anschließend aufgezeichnet. So. Dann können wir nun starten mit dem ersten Statement von Professor Dr. Hans-Jörg Huber. Sie sind von der Hochschule Zittau-Görlitz und Professor für Staats- und Verwaltungsrecht. Sie haben das Wort.
Ja. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass ich heute zu Ihnen sprechen kann und ich hoffe, ich werde gehört. Ich möchte meine 4 Minuten in 3 Teile teilen. Zuerst möchte ich kurz über 12.9.77 sprechen, dann über 12.9.78 und dann möchte ich einen kleinen Ausblick geben. Lassen Sie mich mit Teil 1 beginnen. Ja, es ist zutreffend, dass das Bundesverfassungsgericht derzeit hinsichtlich Zusammensetzung und Stellung überwiegend einfach gesetzlich verankert und damit gesetzgeberisch angreifbar ist. Sein Status als Verfassungsorgan, seine Organisation wie Amtszeit oder Anzahl der Richter, aber auch die Bindungswirkung seiner Entscheidungen sind nicht im Grundgesetz verankert. All das kann durch Gesetze, die eine einfache Mehrheit im Bundesrat erfordern, geändert werden. Ein unabhängiges und starkes Verfassungsgericht ist für die Demokratie unerlässlich. Deswegen ist es notwendig, hier im Grundgesetz Regelungen zu treffen, die ich hier im Einzelnen aus Zeitgründen nicht benennen möchte. Aber das Bundesverfassungsgericht hat zu Recht selbst zugestimmt, dass eine Übernahme ins Grundgesetz stattfinden soll. Zu 12.9.78, der einfach gesetzliche Entwurf, um die Richterwahl breiter zu gestalten, speist sich aus meiner Ansicht aus einer Falschannahme. Die Falschannahme ist, es bestünde im Bundestag ein hohes Quorum, eine ungeschriebene Praxis über Parteigrenzen hinweg, ein sogenannter Konsens. Dieser angebliche Konsens bedeutet, es gäbe ein politisch vereinbartes Vorschlagsrecht für die einzelnen Parteien, die Wahl erfolge sodann auf Grundlage der gegenseitigen Anerkennung der Vorschläge für neue Richter. Ein echter Konsens liegt aber nur dann vor, wenn die vorgeschlagenen Kandidaten aller Parteien in diesem Quorum Berücksichtigung finden. Wenn aber wie im Bundestag einzelne Parteien mit ihren Vorschlägen grundsätzlich nicht gehört werden, mit anderen Worten die gegenseitige Anerkennung stillschweigend aufgekündigt wird, dann werden diese ungeschriebenen Spielregeln außer Kraft gesetzt. Die gegenseitige Anerkennung ist durch Mauschelei und Ausgrenzung ersetzt worden. So geschehen beim Verfasser dieser Rede, also bei mir, als unabhängigen Verfassungskandidaten der AfD, sowohl im Bund als auch in Sachsen. Oppositionsparteien sind von diesem undemokratischen Verdikt betroffen und deswegen brauchen sie dringend die Sperrmunität. Und wenn es die nicht gäbe, müsste man die wirklich erfinden. Der vorliegende Gesetzentwurf ist, um es deutlich zu sagen, ein Oppositionsschwächungsgesetz. Die Nichtbeteiligung einzelner Parteien an der Kandidatenabsprache soll nun durch die Verlagerung in ein anderes Wahlgremium, in dem andere Mehrheitsverhältnisse gegeben sind, festgeschrieben werden. Völlig übersehen werden zudem aber auch dort Probleme. Wo gelingt denn die Wahl schneller? Was ist denn mit Sperrminoritäten sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat? Man hat es zu Recht wohl nicht gewagt, aufgrund vorliegender Einseitigkeit diesen zweiten Entwurf ebenfalls ins Grundgesetz schreiben zu wollen und sich erstmal mit einem einfachen Gesetz zufrieden gegeben. Aus gutem Grund garantiert das Grundgesetz daher das Institut der Sperrminorität. Mein Ausblick wäre, sich am Beispiel Bayern zu orientieren. Dort sind zwingend im dortigen Landesverfassungsgericht sowohl Regierungsparteien als auch Oppositionsparteien vertreten. Und wenn der Bundespräsident wirklich unabhängig wäre, hätte er sich schon dagegen verwahrt, dass bestimmte Kandidaten nicht in die Wahl kommen. Und er könnte, wenn man 2 Listen hätte für Regierung und Opposition, dann den Bundespräsidenten bitten, die Kandidaten zu benennen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Professor Huber. Dann ist als nächstes an der Reihe Dr. Ulrich Karpenstein, Vizepräsident des DAV.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Erlauben Sie mir eine persönliche Vorbemerkung. Ich bin dankbar und ich bin stolz, in einem Land zu leben, in dem breiter Konsens besteht, Gewaltenteilung und verfassungsgerichtliche Kontrolle für unantastbar zu erklären. Ein Land, in dem die fachlichen Diskussionen auch parteiübergreifend so konstruktiv geführt wurden, dass sie zu allseits begrüßten Vorschlägen geführt haben. Ich denke, da spreche ich nicht nur für mich, sondern für unseren gesamten Berufsstand. Vor einer Woche gab es ja nochmals einen Appell aller juristischen Berufsverbände, die Änderungen noch in dieser Legislatur zu beschließen. In meiner schriftlichen Stellungnahme ist dargelegt, weshalb alle Vorschläge richtig und wichtig sind. Sie schließen Lücken, die schon vor Jahrzehnten erkannt wurden und in anderen Staaten bedrückende Aktualität erlangt haben. Sie treffen angemessene Vorsorge gegen ein Court-Packing, also die Richterschwemme, die vorzeitige Absetzung von Richtern und gegen obstruktive Sperrminoritäten. Eine Schutzlücke muss allerdings noch geschlossen werden. Zahlreiche ehemalige Gerichtsmitglieder, Experten und der Bundesrat haben angemahnt, das BVFGG zum Zustimmungsgesetz zu machen. Denn die jetzt vorgeschlagenen Änderungen verhindern ja nicht, dass der Bundestag die Funktionsfähigkeit des Gerichts mit einfachen Verfahrensänderungen und einfachen Mehrheiten untergräbt. Hier bleibt, wie Professor Kirchhoff hervorgehoben hat, die offene Flanke. Der DAV teilt diese Auffassung. Eine förmliche Einbindung des Bundesrates in eine systemkonforme Sicherung, die wäre nicht nur punktuell, sondern würde in der Breite wirken. Destruktiven Versuchungen sind ja in der Tat keine Grenzen gesetzt. In § 93d des Gesetzes ist zum Beispiel vorgesehen, dass Nichtannahmebeschlüsse keiner Begründung bedürfen. Eine Streichung des Buchstaben K würde dazu führen, dass wöchentlich über 100 Entscheidungen einer Begründung bedürften. Das Gericht wäre de facto lahmgelegt. Gegen ein Zustimmungserfordernis, also eine zweite Verteidigungslinie, sehe ich keine validen Argumente. Der Einwand, es drohe Tauschhandel mit den Ländern, klingt ein wenig ehrenrührig. An der Funktionsfähigkeit des Gerichts haben die Länder ja mindestens dasselbe Interesse wie der Bund. Enthaltungen gibt es im Bundesrat auch nur, wenn das im jeweiligen Chorvertrag vorgesehen ist oder die großen Linien der Landespolitik berührt werden. In den Chorverträgen und den großen Linien der Landespolitik mag man sicher vieles finden, aber ganz gewiss nichts zum Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Dass ein Veto des Bundesrates das Gericht gar gefährden könnte, ist fernliegend. Die Verfahrensregeln des Gesetzes sind ja keineswegs dysfunktional. Blockierte Änderungsvorschläge mögen ärgerlich sein, Gefahren für das Gericht fließen daraus aber nicht. Überhaupt keinen Grund gibt es, zumindest das Wahlverfahren und die Entscheidungsquoren der Senate unter Zustimmungsvorbehalt zu stellen. Es kann nicht sein, dass der Bundestag ohne Zustimmung des Bundesrates dessen Wahlrecht oder das Ersatzwahlverfahren ändern darf oder für sein eigenes Wahlrecht ein niedrigeres Quorum vorsieht als für den Bundesrat. Hier besteht zwingend Änderungsbedarf, vielleicht aber auch ein Kompromiss zwischen Bundesrat und Bundestag. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Grafenstein. Wir kommen dann zu Professor Dr. Kirchhoff, seines Zeichens Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts AD. Sie haben das Wort.
Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für die Gelegenheit. Ich bedanke mich für die Gelegenheit, hier Stellung nehmen zu können für ein Thema, was mir, wie Sie alle sehen, sehr am Herzen liegt. Die offene Flanke, dass die wesentlichen Vorschriften für das Gericht nur in einem einfachen Gesetz gehen, ist seit 75 Jahren bekannt. Das ist das Thema jeder Verfassungsprozessrechtsvorlesung. Ich habe das einmal vorgetragen. Es hat sich aber jetzt so auch zur politischen Frage aufgeschwungen und ist drängender geworden angesichts der Vorfälle oder Versuche in anderen Ländern. Deshalb ist es richtig, sowohl die Technik, etwas vom einfachen Bundesgesetz nach oben in die Verfassung zu heben, als auch das Ziel anzustreben, das Bundesverfassungsgericht dadurch resilienter zu machen. Ich glaube, das ist weitgehend Konsens. Und was Sie vorschlagen, ist ja auch die Übernahme bewährter Vorschriften, 12 Jahre, keine Wiederwahl, Amtszeit und so weiter. Das hat, wenn ich das so salopp formuliere, bisher ja bestens geklappt und da sollte man nichts ändern. Also auf die Verfassungsebene heben, aber nichts ändern. Ich habe zwei Probleme mit dem Gesetzentwurf, wo ich anregen, vielleicht sogar appellieren würde, etwas zu ändern. Das erste, die Anregung. Sie sind bei der Blockadelösung in einem sonst deutlich mutigen Gesetzentwurf plötzlich merkwürdig ungefähr und unsicher geworden. Das heißt, das Ganze ist eine Kannvorschrift, bleibt im einfachen Bundesgesetz und es führt zu einer Parallelzuständigkeit von Bundesrat und Bundestag, wenn das eine Wahlorgan seine Wahlpflicht nicht nachkommt in einem bestimmten Zeitraum. warum das gerade diese Vorschrift, die Blockademöglichkeiten auflösen soll, wenn es wirklich mal zu einer Obstruktion kommt, warum gerade die im einfachen Bundesgesetz bleiben soll, erschließt sich mir nicht. Es wäre doch ganz logisch, die auch auf die Verfassungsebene zu heben. Das ist das eine. Ich würde auch dafür plädieren, dass man das tut. Und das Zweite, dass Sie dann eine Parallelzuständigkeit begründen. Das kann man natürlich machen. Das wird auch das säumige Organ anhalten, seiner Wahlpflicht nachzukommen. Aber es könnte auch zu unwürdigen Szenen führen. Denken Sie sich mal stellen Sie sich mal vor, Donnerstag 10 Uhr, Bundestag und Bundesrat beginnen ihre Sitzung. Beide haben einen Kandidaten, natürlich unterschiedliche Kandidaten. Und jetzt beginnt das Wettrennen, wer wählt am schnellsten. Und dann müssen wir nachher in Karlsruhe entscheiden, wann ist das Wettrennen beendet. Ist es Ende der Abstimmung, ist es Verkündung des Ergebnisses und so weiter. Sie sehen, wir kommen in ein kleinteiliges, unwürdiges Geschehen. Ich würde zumindest ein Fragezeichen dahinter setzen und überlegen, ob man das wirklich will. Ob man nicht sagt, dann verliert das eine Organ sein Wahlrecht, geht auf das andere über. Das würde auch den Druck auf das ursprünglich Zuständige erhöhen. Und mein Zweites. Die offene Flanke des Gesetzes, des Gerichts besteht einmal darin, in der Organisation und der Besetzung der Ämter. Das ist in dem Gesetzentwurf mit Ausnahme dieses einen Punktes, den ich gerade genannt habe, sehr gut gelöst. Die andere Seite ist das Prozessrecht. Man kann mit Prozessrecht, Herr Karpenstein hat ein Beispiel genannt, das Gericht schnell lahmlegen. Also Begründung, es müssen Dinge in den Senat, die bisher die Kammern machten, es müssen öffentliche, mündliche Verhandlungen durchgeführt werden, es muss nach der Reihenfolge der Eingänge entschieden werden und so weiter und so fort. Das können Sie sehr einfach in jedem Verfahren gezielt machen. Deshalb, wenn Sie nur die Organisation und das Wahlrecht regeln und das Prozessrecht weglassen, dann schaffen Sie ein Stückwerk. Dann haben Sie das, wo Sie Dämme bauen wollen, nicht ganz eingedämmt. Und deshalb sollten Sie da dringend etwas tun. Jetzt könnte man überlegen, dass man das für einzelne Verfassungsprozessrechtsvorschriften macht. Das würde ich nicht tun, weil das zahllos ist. Wir haben so viele Verfahrensarten. Deshalb wäre mir am liebsten Zustimmung des Bundesrates, der dann als zweites Organ sozusagen darüber sieht, nicht aus föderalen Gründen. Das ist nicht, es ist ein Bundesorgan, das Bundesvorsitz. Aber dass ein zweites Organ, was ja auch sonst zur Wahl berechtigt ist, mitwirkt bei der Kontrolle, ob das Prozessrecht geändert wird, wirklich aus praktisch notwendigen Gründen oder aus Obstruktionsmotiven. Danke.
Dankeschön, Professor Kirchhoff. Nächster in der Reihe ist Professor Dr. Dr. Andreas Paulus, seines Zeichens ebenfalls Richter des Bundesverfassungsgerichts AD. Muss schon genau sein.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, verehrte Abgeordnete, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch ich bedanke mich sehr herzlich dafür, hier Stellung nehmen zu können, denn wie Ihnen auch, und das ist das Besondere, dass das Ihnen eben auch so am Herzen liegt, liegt mir natürlich das Schicksal meines ehemaligen Gerichts am Herzen, aber vor allem dessen Funktion in unserem Verfassungsgefüge. Und wir wissen ja, das Grundgesetz ist im Wesentlichen das, was das Bundesverfassungsgericht aus ihm gemacht hat in der Verfassungsgeschichte der Bundesrepublik. Und natürlich beruht das Gericht auch darauf, dass bei Ihnen und in der Bevölkerung der Wille da ist, es zu erhalten. Wir haben eine Situation in den Vereinigten Staaten, wo ein Teil der politischen Öffentlichkeit das Gericht, das oberste Gericht, nicht mehr anerkennt. Diese Situation haben wir in Deutschland nicht. Und sie sollte in Deutschland auch nie entstehen. Und deswegen ist es auch wichtig, die Rolle des Bundesverfassungsgerichtes hier zu stützen und bestimmte Dinge erst einzuführen, die sich erst im Laufe der Jahre entwickelt haben. Grundsätzlich machen das beide Entwürfe in einer hervorragenden Art und Weise. Ich will jetzt nicht die Einzelheiten wiederholen. Wie meine beiden Vorredner würde ich auch persönlich dazu tendieren, die Zweidrittelmehrheit in das Grundgesetz bereits hineinzuschreiben für die einzelnen Richterpersönlichkeiten. Wir haben auch in den Vereinigten Staaten gesehen, dass das Gericht sicherlich nicht an Ansehen gewonnen hat, als das Quorum für einzelne Richter am US Supreme Court abgesenkt worden ist und zu einem parteilichen Quorum geworden ist. Die Überparteilichkeit jeder einzelnen Richterpersönlichkeit, wenn man von mehr als einer politischen Richtung nominiert und bestimmt worden ist, prägt das natürlich auch, ist man denen allen ja gleichermaßen verantwortlich. Und das prägt natürlich schon auch die Realität für jede einzelne Richterperson und ist deswegen meines Erachtens ein sehr wichtiges und strukturbildendes Element, das an sich ins Grundgesetz gehört. Man kann aber natürlich auch, wie Sie das tun, sagen, naja, wir gucken jetzt mal, wie sich das im einfachen Gesetz macht und schließen natürlich für die Zukunft so etwas nicht aus. Sie haben die Machbarkeit einer Verankerung der Zweidrittelmehrheit verstärkt dadurch, dass sie ja die Möglichkeit eines Ersatzwahlmechanismus, wie man so schön sagt, geschaffen haben. Das ist ein wesentlicher Fortschritt, sodass keine Blockade langfristig Erfolg haben kann. Hier schließe ich mich dem Kollegen Kirchhoff an und würde auch befürworten, dass statt eines Wettlaufs ein Wechsel der Verfassungsorgane erfolgen sollte. Im Übrigen hat man bereits auf Herrenchiemsee sich überlegt, dass wenn einmal aus diesem Grund die Nominierung, die Wahl, das Verfassungsorgan wechselt, man dann bei der nächsten Gelegenheit auch wieder zurückwechseln könnte. Also da gibt es Möglichkeiten. Das wäre jetzt natürlich fürs Gesetz und nicht für das Grundgesetz selber. Dann letzter Punkt ist dann natürlich die Frage des Zustimmungserfordernisses. Und auch das sehe ich wie meine beiden Vorredner. Zu dem Argument der Sicherung des Prozessrechts des Bundesverfassungsgerichts. Und da sind eben auch unscheinbare Vorschriften, wie wir gesehen haben, Begründungspflicht ja oder nein, prägend für die Rolle des Gerichts. Auch die Autonomie des Gerichts bei der Reihenfolge, all das ist ja schon versucht worden, in anderen Ländern zu variieren und damit dann die jeweiligen Gerichte zu schwächen. Also all diese Dinge könnte man noch leichter schützen, wenn man sowieso, wie beim Ersatzwahlmechanismus auch, darauf vertraut, dass es ja noch ein anderes Verfassungsorgan gibt, dass man ein anderes Verfassungsorgan für die einbezieht und es eben ein zustimmungspflichtiges Gesetz macht. Das ist ja an sich in der Verfassung gar nichts Besonderes. Es kommt vielleicht hier noch dazu, dass das Gericht, darf den Satz vielleicht noch zu Ende führen. Es kommt vielleicht hier noch dazu, dass es ja auch ein föderales Gericht ist, das paritätisch besetzt ist von Bundestag und Bundesrat, was die Richter angeht und auch über föderale Zuständigkeiten entscheidet. Das stärkt die mögliche Notwendigkeit eines Zustimmungsgesetzes. Aber es gibt sicherlich auch Kompromissmöglichkeiten, die insofern schließe ich mich der Bundesrechtsanwaltskammer an. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank. Sonst geht es weiter mit Professor Dr. Sauer von der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. Sie haben das Wort.
Guten Morgen, verehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank für die Einladung. Ich spreche einleitend zu vier Punkten. Erstens, ich halte die stärkere organisatorische Absicherung des Bundesverfassungsgerichts im Grundgesetz für sehr sinnvoll. Es ist an der Zeit, wesentliche strukturprägende Merkmale dieser für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie so zentralen Institutionen in der Verfassung selbst zu verankern und sie dadurch dem einfachen Gesetzgeber zu entziehen. Alle demokratischen Kräfte sollten jetzt unabhängig von den aktuellen politischen Verhältnissen diese Verfassungsänderung noch in der laufenden Legislaturperiode umsetzen. Zweitens. Man kann sich darüber streiten, wie weit genau die Absicherung gehen soll. Ich halte Ihre Vorschläge für sinnvoll und weitgehend auch für ausreichend. Allerdings gehöre ich zu denen, die eine Absicherung auch der Zweidrittelmehrheiten bei der Wahl der Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts im Grundgesetz vermissen. Zwar kann es durch diese Mehrheitsanforderungen, die eben politische Kompromisse erfordern, zu Blockaden bei Wahlvorgängen kommen, aber davor schützt ja der von Ihnen vorgeschlagene und für mich auch sinnvolle Ersatzwahlmechanismus. Diesen sollte man im Grundgesetz selbst verankern, zusammen mit den Zweidrittelmehrheiten. Die Mehrheitsanforderungen haben immer zu parteiübergreifend tragbaren Kandidatinnen und Kandidaten und mit ihnen zu Qualität, politischer Neutralität und zum hohen Ansehen der Institution beigetragen. Und das sollte bewahrt werden. Drittens sehe ich zwei Elemente kritisch, die nicht im Zentrum der Reform stehen. Zum einen würde ich die deklaratorisch gemeinte Verankerung einer verfassungsrechtlichen Geschäftsordnungsautonomie des Bundesverfassungsgerichts, also diese würde schwierige Abgrenzungen zur Regelungsbefugnis des Gesetzgebers, der ja für die Verfassung und das Verfahren des Gerichts zuständig ist, nach sich ziehen. Ich glaube, dass man darauf verzichten kann und es bei dem bisherigen § 1 Absatz 3 BVFGG belassen kann. Zum anderen, und das betrifft die Absicherung der Bindungswirkung verfassungsgerichtlicher Entscheidungen, Damit wird nicht nur festgeschrieben, dass man verfassungsgerichtliche Entscheidungen befolgen muss, wenn, und das ist der bisherige Vorschlag, die Regelung dem § 31.1 BVFGG nachgebildet ist. Man streitet sich nun seit jeher, was genau mit welcher Reichweite und welchen Fragen diese Bestimmung eigentlich regelt. Und diese Unklarheiten sollte man nicht auf die Verfassungsebene heben. Außerdem würde eine solche neue Bindungswirkung auch die Bindung des Gesetzgebers selbst bewirken, wie sie die bisherige gesetzliche Regelung nicht festschreiben kann, denn der Gesetzgeber ist nur an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden. Wenn Sie sich also nicht selbst beschränken wollen, dann empfehle ich eine andere Formulierung, so wie ich sie in meiner schriftlichen Stellungnahme vorgeschlagen habe. Viertens schließe ich mich dezidiert denjenigen Stimmen an, die dafür eintreten, das BVFGG künftig als Zustimmungsgesetz auszugestalten. Da noch so findige RechtspolitikerInnen niemals alle Einfallstore für Entmachtungen des Bundesverfassungsgerichts werden schließen können, wäre die Zustimmung des Bundesrates zu künftigen Änderungen ein wirksamer und ein wichtiger Sicherungsmechanismus gegen Bestrebungen, Sand ins Getriebe des Verfassungsgerichts zu streuen. Diese Zustimmungsbedürftigkeit passte perfekt dazu, dass der Bundesrat ein gleichberechtigtes Kreationsorgan ist, aber auch dazu, dass das Bundesverfassungsgericht in aller Regel und weit über den Bund-Länder-Streit hinaus mit Konsequenzen für den Bund und für die Länder entscheidet. Eine Zustimmungsbedürftigkeit nur für bestimmte Teile des BVFGG wäre die weitaus schlechtere Lösung. Böswillige würden sich dann eben auf die nicht zustimmungsbedürftigen Teile konzentrieren. Vielen Dank.
Vielen Dank, Professor Sauer. Dann hören wir als nächstes Dr. Wilhelm Schluckebier, seines Zeichens ebenfalls Richter des Bundesverfassungsgerichts AD.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, meine Damen und Herren, die in den Gesetzentwürfen vorgesehenen Regelungen sichern meines Erachtens die wesentlichen Bedingungen für eine unabhängige, funktionstüchtige und von einer breiten Akzeptanz der Entscheidungen getragene Verfassungsgerichtsbarkeit in geeigneter Weise gegen Aushöhlungsversuche mit einfacher Gesetzgebungsmehrheit ab. Zwei Punkte, mal abgesehen davon, dass die offene Flanke, das ist hier schon substanziiert ausgeführt worden, das Prozessrecht bleibt, aber dazu vielleicht später. Zwei Punkte scheinen mir in den von einer breiten Zustimmung getragenen Gesetzentwürfen besonders erörterungsbedürftig. Der normhierarchische Standort des Zweidrittelquorums für die Wahl der Richter und die Frage einer künftigen Zustimmungsbedürftigkeit von Änderungen des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes. Zunächst zum Zweidrittelquorum, das insbesondere für die Reputation und die Akzeptanz des Gerichts und seiner Entscheidungen, aber auch für die Arbeitsweise des Gerichts von großer Bedeutung ist. Dennoch wird eine Aushöhlung einer funktionstüchtigen und als unabhängig anerkannten Verfassungsgerichtsbarkeit bereits dadurch effektiv entgegengewirkt, dass andere sehr wichtige zentrale Strukturelemente bereits auf der Ebene der Verfassung abgesichert werden sollen. Zwei Senate, Zahl der Richter, 12-jährige Regelamtszeit, keine Wiederwählbarkeit und so weiter. Diese in die Verfassung überführten Regelungen gewährleisten ein sehr hohes Maß an Resilienz. Im Verbund damit kommt nach meinem Dafürhalten der normhierarchischen Einordnung des Zweidrittelquorums wohlgemerkt unter dem Resilienzgesichtspunkt, unter diesem ein relativ geringeres, wenngleich immer noch erhebliches Gewicht zu. Mit dem Standort des Zweidrittelquorums im Bundesverfassungsgerichtsgesetz bleibt der Weg offen. Das ist die Kritik, eine Blockade der Richterwahl durch eine Sperrminorität von einem Drittel plus notfalls auch durch eine Absenkung des Quorums mit einfacher Gesetzgebungsmehrheit aufzulösen. Das könnte theoretisch in Betracht kommen, falls sich der Ersatzwahlmechanismus nicht bewähren sollte, weil er etwa dazu führt, dass Verständigungsbemühungen vernachlässigt werden oder gar Verständigungsbemühungen abgebrochen werden mit dem Ziel, das Wahlrecht in das andere Wahlorgan zu transportieren. Es könnte theoretisch auch dann in Betracht kommen, falls auch im Ersatzwahlorgan zeitgerecht keine Zweidrittelmehrheit zustande käme. Eine Aufnahme des Quorums in die Verfassung scheint mir daher im Rahmen eines wirksamen Resilienzkonzepts nicht geboten. Im Übrigen gilt es bei der Beantwortung der Frage, welche Strukturelemente und Verfahrensregeln in der Verfassung etabliert werden und welche im einfachen Gesetz geregelt bleiben sollten und damit weiter durch einfache Gesetzgebungsmehrheit verändert werden können, auch Folgendes zu bedenken. Es geht dabei nicht nur um die Resilienz des Gerichts, sondern auch darum, welche konstruktiven und legitimen Einflussmöglichkeiten mit welchen prozeduralen Hürden sich die Wahlorgane in einem gut austarierten Gefüge des demokratischen Verfassungsstaates noch vorbehalten wollen. Letzter Satz: Für die Zustimmungsbedürftigkeit lassen sich gute Gründe anführen. Wir haben sie eindrucksvoll gehört. Auf der anderen Seite wird damit das Verfahren natürlich ein Stück weit schwieriger und aufwendiger, auch dann, wenn es um etwaige Wünsche des Gerichts geht. Und wir denken dann auch an die Stimmenthaltungspraxis in den Koalitionsregierungen in den Ländern, die das Ganze möglicherweise etwas mühsamer machen. Am Ende bleibt es eine verfassungspolitische Abwägung. Man kann diese Frage so oder auch anders entscheiden.
Vielen Dank, Herr Dr. Schluckebier. Es geht weiter mit Professor Dr. Carsten Schneider, seines Zeichens Professor an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz und verbringt heute den Geburtstag mit uns. Alles Gute dazu. So, das ging noch nicht von den 4 Minuten ab. Sie haben das Wort.
Sehr, sehr herzlichen Dank. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Der vorliegende Entwurf zur Änderung des Grundgesetzes sowie das begleitende Konzept zur Ergänzung des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes stellen einen wichtigen Schritt zur Stärkung und Sicherung des Bundesverfassungsgerichts dar. Sie definieren den Status des Gerichts präziser und tragen substanziell zu seiner Unabhängigkeit und Funktionsfähigkeit bei. Der Entwurf ist, wie ich finde, eine überzeugende Balance aus grundgesetzlichen Strukturvorgaben, der innovativen Öffnungsklausel und einem einfachrechtlich verankerten Ersatzwahlmechanismus. Diese Elemente schaffen eine vorteilhafte Kombination. Sie nutzen die Stabilität der Verfassungsebene und bewahren gleichzeitig die Flexibilität des einfachen Rechts. Im Zentrum steht dabei die Öffnungsklausel in Artikel 93 Absatz 2 Satz 3, die beide Regelungsebenen gewinnbringend verbindet. Die Einführung dieser Öffnungsklausel bietet eine innovative Lösung mit deutlichen Vorteilen, die in der Entwurfsbegründung nur teilweise erfasst sind. Diese sollten aber gründlich geprüft werden, insbesondere im Hinblick auf die Entscheidung über ein mögliches Zustimmungserfordernis des Bundesrats, da hier Wechselwirkungen entstehen könnten, die die Stärken des Entwurfs mindern würden. Ein wesentlicher Vorteil dieses Entwurfs liegt in seinem wirksamen Mechanismus zur Auflösung möglicher Blockaden. Er erhält weitgehend das Zweidrittelquorum, was für die Wahrnehmung der Unabhängigkeit und Überparteilichkeit des Gerichts besonders erstrebenswert ist. Durch die Öffnungsklausel wird das Zweidrittelquorum stabilisiert, indem sie die politischen Kosten einer Absenkung erhöht und so positive Anreize schafft, breite Mehrheiten anzustreben, selbst in Blockadesituationen. Nach geltendem Recht haben politische Mehrheiten die Möglichkeit, die Höhe des Wahlquorums einfachrechtlich anzupassen. Dies bleibt auch im vorliegenden Entwurf unverändert. Durch die Einführung der Öffnungsklausel entfällt jedoch der bisherige verfassungspolitische Rechtfertigungsgrund, das Quorum im Falle einer Blockade abzusenken, um die Funktionsfähigkeit des Gerichts weiterhin sicherzustellen. Die Öffnungsklausel schafft vielmehr einen alternativen Weg, der widerstreitende Interessen schonender ausgleicht. Damit wird wirksam verhindert, dass parlamentarische Mehrheiten eine drastische Absenkung des Zweidrittelquorums als Ultima Ratio mit der Begründung politisch rechtfertigen können. Ansonsten seien die Funktions- und Arbeitsfähigkeit des Gerichts gefährdet. Die politischen Kosten einer dennoch angestrebten Absenkung der Mehrheitserfordernisse steigen dadurch erheblich. Der Ersatzwahlmechanismus selbst hat ebenfalls eine abschreckende Wirkung auf potenzielle Blockaden. Er mindert zudem effektiv das Risiko einer Sekundärblockade, bei der eine Blockade im primär zuständigen Organ eine Sperrminorität im Ersatzwahlorgan begünstigen könnte. Hier bietet das einfache Recht die notwendige Flexibilität, um solchen Szenarien vorzubeugen und die normativen Hürden gegenüber Blockadestrategien zu stärken. Abschließend möchte ich betonen, dass die Flexibilität des einfachen Rechts eine der Stärken dieses Entwurfs ausmacht und eine eigenständige, klare Absicherung gegen potenzielle Blockaden bildet. Damit leistet der Entwurf einen bedeutenden Beitrag zur Stabilität und Funktionsfähigkeit des Bundesverfassungsgerichts. Vielen Dank.
Vielen Dank, Professor Schneider. Wir schalten dann zu Frau Professor Dr. Schönberger nach Düsseldorf zur Heinrich-Heine-Uni. Und ich hoffe, die Leitung steht und Sie hören uns.
Ich höre Sie. Ich hoffe, dann Sie hören mich auch.
Dann würde ich gerne die Stellungnahme hören.
Vielen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, meine Damen und Herren. Es ist ja schon sehr viel gesagt worden, deswegen kann ich mich, glaube ich, kurz auf die wesentlichen Knackpunkte konzentrieren. Also auch ich begrüße natürlich sehr nachhaltig die Initiative und den Entwurf und hoffe auch sehr, dass das Gesetz in dieser Legislaturperiode noch besprochen
Könnten
wird.
Können Sie noch etwas lauter sprechen oder
näher rangehen? Ich versuche es so, damit Sie wunderbar, dann hören Sie mich besser, sehr schön. Vielleicht zu den ein bisschen strittigen Punkten. Zum einen die Frage, sollte das Zweidrittelquorum für die Wahl auch ins Grundgesetz reingeschrieben werden? Meiner Meinung nach empfiehlt sich das vor allen Dingen auch im Hinblick gerade auf den Ersatzwahlmechanismus. Ansonsten könnte man sich ein dystopisches Szenario ausdenken, in dem eine destruktive Mehrheit im Bundestag das einfach gesetzliche Quorum für die Wahl im Bundestag auf eine einfache Mehrheit herabsetzt, im Bundesrat aber die Einstimmigkeit erfordert, wodurch dann für alle Bundesratsstellen der Ersatzwahlmechanismus wahrscheinlich greifen würde. Das ist ein sehr unwahrscheinliches Szenario, aber eins, das man eben im Zusammenhang mitdenken sollte. Und gerade weil der Ersatzwahlmechanismus eine Möglichkeit hat, Blockaden aufzulösen, bietet es sich meiner Meinung an, die Zweidrittelmehrheit tatsächlich auch ins Grundgesetz zu schreiben. Was das Bundesverfassungsgerichtsgesetz angeht, auch da halte ich es für eine gute Lösung, keine zwingende, aber eine sehr gute Lösung, die Zustimmungsbedürftigkeit durch den Bundesrat vorzusehen. Es ist völlig klar, dass man dadurch ein gewisses Maß an Flexibilität einbüßt. Ich denke aber, dass das Bundesverfassungsgerichtsgesetz derart stabil ist, dass man diesen geringen Verlust oder diesen gewissen Verlust an Flexibilität durchaus in Kauf nehmen könnte, mit dem Ziel eben der weiteren Sicherung der Unabhängigkeit und der Krisenfestigkeit des Bundesverfassungsgerichts. Auch bei der Frage des Ersatzmechanismus selber stellt sich die Frage, soll da nur eine Öffnungsklausel ins Grundgesetz hinein oder soll nicht der Ersatzmechanismus selber im Grundgesetz zwingend verankert werden oder verpflichtend verankert werden? Ich denke, auch da sollte man nochmal drüber nachdenken, ob man tatsächlich das Risiko eingehen will, dass der Ersatzmechanismus aus dem einfachen Gesetz auch mit einfacher Mehrheit wieder herausgestrichen werden kann. Zum Schluss möchte ich noch den Blick kurz auf ein Detail richten, nämlich die Frage, wann genau dieser Ersatzmechanismus greift. Der greift nämlich erst dann, wenn das Bundesverfassungsgericht selber eine Vorschlagsliste übermittelt hat, nachdem eine Wahl nicht zustande gekommen ist innerhalb in einer bestimmten Frist. Und diese Vorschlagsliste wird aber erst in Gang gesetzt dadurch, dass der oder die Ausschussälteste das Bundesverfassungsgericht dazu auffordert. Das ist ein Mechanismus, der sich meiner Meinung nach in der Praxis ohnehin nicht bewährt hat. Und da wir zur Auflösung der Blockaden ja gerade jetzt diesen Ersatzwahlmechanismus vorsehen, wäre es meiner Meinung nach, könnte man gut darüber nachdenken, diesen diese Schleife über das Bundesverfassungsgericht ganz zu streichen. Wenn man sie beibehalten will, sollte man meiner Meinung nach aber diese entscheidende Funktion des Aufforderns des Bundesverfassungsgerichts nicht beim Ältesten im Ausschuss belassen, sondern bei einem demokratisch gewählten Amt, nämlich am besten beim Ausschussvorsitzenden oder der Ausschussvorsitzenden lassen, weil da dann Destruktion verhindert wird, weil dieses Amt zur Not auch abgewählt und neu besetzt werden kann. Vielen Dank.
Gute Vorschläge. Bei uns geht es weiter mit Dr. Robert Siegmüller, Richter am Bundesverwaltungsgericht.
Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Gelegenheit, hier Stellung zu nehmen. Ich habe meine Stellungnahme orientiert an den beiden Zielen, die die Gesetzentwürfe verfolgen. Die Ziele sind, den Status des Bundesverfassungsgerichts als Verfassungsorgan stärker sichtbar werden zu lassen in der Verfassung und zum anderen die Unabhängigkeit der Verfassungsgerichtsbarkeit auf Bundesebene natürlich zu sichern. Regelungen über den Organstatus berühren regelmäßig die Balance der Verfassungsorgane untereinander. Ihre Änderung sollte daher stets mit Augenmaß und Fingerspitzengefühl erfolgen, damit die von der Verfassung gewollte Ordnung der Verfassungsorgane nicht beeinträchtigt wird. Auch wenn man im Schwerpunkt verfassungsrechtliche Regelungen zur Sicherung der Unabhängigkeit ansieht, sollten sie auf das erforderliche Mindestmaß beschränkt bleiben, um schnell auf kleine rechtliche Veränderungsbedarfe bei organisatorischen und prozessualen Details reagieren zu können, benötigt der einfache Gesetzgeber Spielraum. Nur Regelungen, die nicht bereits bei ihrer Aufnahme in die Verfassung den Keim eines möglichen Änderungsbedarfs in sich tragen, sollten daher in die Verfassung aufgenommen werden. Gemessen an diesem Maßstab sind die vorgeschlagenen Regelungen geeignet, die angestrebte Sicherung der Unabhängigkeit der Verfassungsgerichtsbarkeit vor allem auf Bundesebene und die Kodifikation der wesentlichen statusprägenden Elemente des Bundesverfassungsgerichts zu erreichen. An einigen Punkten gehen sie sogar tendenziell über das zur Erreichung der genannten Ziele Erforderliche hinaus. Anstelle der Regelungen über Amtszeit und Höchstaltersgrenze könnte zum Beispiel bestimmt werden, dass die bei Amtsantritt eines Mitglieds des Bundesverfassungsgerichts geltenden Vorschriften über die Amtszeit einschließlich der Altersgrenze ihm oder ihr gegenüber nicht nach der Wahl verändert werden können. Das erhielte dem einfachen Gesetzgeber ein Mehr an Handlungsfähigkeit, um auf zukünftige Regelungsbedarfe eingehen zu können hinsichtlich der Dauer der Amtszeit und der Altersgrenze. Das Wiederwahlverbot muss auch nicht zwingend zur Sicherung der Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichts in die Verfassung aufgenommen werden. Es zählt aus meiner Sicht nicht zu den wesentlichen statusprägenden Elementen des Bundesverfassungsgerichts, wenn man beispielsweise auf den EuGH blickt, da ist ja auch Wiederwahl möglich. Also der einfache Gesetzgeber kann auch insoweit mehr Regelungskompetenz haben. Weitergehende verfassungsrechtliche Einschränkungen des Regelungsspielraums des einfachen Gesetzgebers bedarf es nicht. Das betrifft zunächst einmal die Regelungen über die Zweidrittelmehrheit für die Wahl und den Ersatzwahlmechanismus. Denn wenn man diese Regelungen in die Verfassung aufnimmt, das kann ich aus meiner Erfahrung in Berlin als Vizepräsident des Berliner Verfassungsgerichtshofs sagen, dann tut sich der Gesetzgeber mitunter doch recht schwer, dann am Ende die notigen Mehrheiten oder das Parlament die notigen Mehrheiten zu erreichen, um dann Nachwahl Entscheidungen zu treffen. Ich habe selber dann infolge dieser Schwierigkeiten über 3 Jahre nachdienen dürfen, was ja auch eine gewisse Zeit ist. Also dementsprechend Vorsicht vor solchen Verordnungen von Zweidrittelmehrheiten im Grundgesetz für solche Wahlen, weil man dann eben möglicherweise ganz schnell in eine Situation bekommt, wo Nachwahlen gar nicht mehr richtig funktionieren. Und das betrifft ja im Prinzip nicht nur den Bundestag, sondern das betrifft auch den Bundesrat, denn auch da kann es ja mal infolge von Enthaltungszwängen infolge von Landeskoalitionen ganz schnell zu entsprechenden Schwierigkeiten kommen. Deswegen also ist die Lösung, keine Zweidrittelmehrheit im Grundgesetz und den Ersatzwahlmechanismus auch nicht im Grundgesetz zu verorten, eine richtige und, sage ich mal, unter dem Gesichtspunkt der Funktionsfähigkeit des Gerichts vernünftige Lösung. Das Gleiche gilt im Prinzip auch für den Zustimmungsvorbehalt für den Bundesrat. Auch insoweit rate ich davon ab, den ins Grundgesetz aufzunehmen, denn letztlich das wäre nur eine Erschwerung des Tätigwerdens des einfachen Gesetzgebers, nicht aber sozusagen eine Sicherung der Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichts vor dem einfachen Gesetzgeber, sondern da würde ja nur der einfache Gesetzgeber erschwerend tätig werden. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Dr. Segmüller. Nächste ist Professor Dr. Paulina Starski von der Universität Freiburg. Sie haben das Wort.
Sehr geehrte Damen und Herren, auch ich danke ganz herzlich für die Möglichkeit, hier Stellung beziehen zu können zu den vorliegenden Gesetzesentwürfen, die ein wichtiger erster Schritt zur Steigerung der Resilienz des Bundesverfassungsgerichts sind. Dem Bundesverfassungsgericht kommt, wie wir alle wissen, eine zentrale Funktion im Rahmen der deutschen Verfassungsordnung zu. Das Bundesverfassungsgericht ist zentral zur Sicherung ihrer Stabilität. Ich empfehle, dass die diesbezüglichen legislativen Verfahren schnellstmöglich erfolgreich abgeschlossen werden. Der Zerfall des Verfassungsstaats beginnt regelmäßig mit einer Entmachtung der Verfassungsgerichte. Mit Blick auf die polnische Verfassungsordnung ist indes festzustellen, dass das Verfassungstribunal nicht nur an einer defizitären verfassungsrechtlichen Regelung von Status und Organisation und einer Obstruktion qua einfaches Gesetz scheiterte, sondern an der Etablierung einer Kultur des offenen Verfassungsbruchs. Dennoch bleibt es dabei, dass kluge verfassungsrechtliche Absicherung der Verfassungsgerichtsbarkeit demokratische Zerfallsprozesse verlangsamen und die Möglichkeit ihrer Revision vermöge einer Reorientierung politischer Kräfte öffnen können. Erscheint ausgeschlossen jeder möglichen Strategie von Kräften, die die Verfassungsordnung destabilisieren wollen, im Wege ausdrücklicher Regelungen auf verfassungsrechtlicher Ebene Einhalt zu gebieten. Wichtig ist es jedoch, offensichtliche verfassungsrechtliche Vulnerabilitäten zu adressieren, ohne die Verfassung selbst zu überfrachten. Die vorliegenden Gesetzesentwürfe werden, so denn sie verabschiedet werden, einen resilienzsteigernden Effekt haben. Positiv werte ich insbesondere die verfassungsrechtliche Festschreibung der Stellung des Bundesverfassungsgerichts als Verfassungsorgan, die Konstitutionalisierung der bewährten grundlegenden Architektur des Bundesverfassungsgerichts, die Klarstellung der senatsbezogenen paritätischen Wahl sowie die verfassungsrechtliche Verankerung der Amtszeiten der Richter und der Fortsetzung der Amtsgeschäfte bis zur Ernennung eines Nachfolgers sowie des Ausschlusses der anschließenden vorhergehenden Wiederwahl. Hinsichtlich der verfassungsrechtlichen Regelung der Bindungswirkung von Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts ist darauf hinzuweisen, das hat Herr Kollege Sauer schon getan, dass deren Dimension bereits nach gegenwärtiger Rechtslage umstritten ist und diese Umstrittenheit auch bei verfassungsrechtlicher Verankerung fortwirken wird. Dessen sollte man sich bewusst sein. Mit dem vorgeschlagenen Ersatzfallmechanismus verfassungsrechtliche Ermächtigung samt einfach gesetzliche Einführung geht ein funktionalitätswahrender Effekt einher, wobei auch dieser Mechanismus in bestimmten Konstellationen dysfunktional werden kann. Mit der Eröffnung einer grundgesetzlichen Option zur Einführung des Ersatzwahlmechanismus ermöglicht, werden indes mögliche Korrekturen in Zukunft sichergestellt. Die Vorteile des Ersatzwahlmechanismus überwiegen etwaige negative Effekte, die durch die verschiedenen politischen Prozesse, die er eröffnet, potenziell ausgelöst werden. Indes verweise auch ich auf die für die Aktivierung des Ersatzwahlmechanismus nach der vorgeschlagenen gesetzlichen Regelung entscheidenden Wahlvorschlag des Bundesverfassungsgerichts und die Tatsache, dass ein derartiger Wahlvorschlag in der bisherigen Praxis mitunter nicht erfolgt. Im Übrigen erscheinen konzeptionell weitere Instrumente zur Steigerung einer Resilienz des Bundesverfassungsgerichts gut vorstellbar. Letztendlich obliegt es jedoch dem verfassungspolitischen Ermessen des Gesetzgebers zu determinieren, welche Instrumente zweckmäßig sind und bestehende Gefahren adäquat adressieren. Die Zweckmäßigkeit von Maßnahmen hängt maßgeblich auch von dem Grad bestehender und potenzieller abstrakter und konkreter Gefährdungen zusammen. In jedem Falle lehren Prozesse verfassungsrechtlicher Demontage in anderen Staaten, dass es zu einer Erhöhung verfassungsrechtlicher Resilienz eines ganzheitlichen Ansatzes bedarf. Demokratien bleiben stets ein Stück weit fragil, können aber durch Pflege der Verfassungskultur sowie gesellschaftlichen Rückhalt stabilisiert werden. Herzlichen Dank.
Und letztes Statement in dieser Runde kommt von Maximilian Steinbeiß vom Verfassungsblock.
Ja, herzlichen Dank. Auch von mir für die Einladung und für die Gelegenheit, hier Stellung zu nehmen. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Als ich vor einigen Jahren damit angefangen habe, mich mit Szenarien zu beschäftigen, mit den Strategien von Institutionen und Verfassungsmissbrauch, die wir in anderen Ländern, in Ungarn und in Polen und in anderen Staaten, anderen Demokratien beobachten konnten und die Transferüberlegungen, welche Möglichkeiten mit Blick auch gerade auf die Verwundbarkeit des Bundesverfassungsgerichts und auf die Absicherung dieser Institution gegenüber diesen Strategien sich daraus ergeben, war so die erwartbare Reaktion bei vielen zu sagen, die Institutionenordnung hat sich bewährt, das Grundgesetz schützt uns und wer auf verwundbare Punkte hinweist, der kritisiert sozusagen hier unsere Verfassungsordnung und mäkelt da am Grundgesetz herum. Und das hat sich sehr gründlich geändert in der Zwischenzeit und darüber, deswegen bin ich sehr, sehr froh über diesen Gesetzesentwurf und über die Regelungen, die in ihm vorgesehen sind, die ich insoweit für absolut zielführend und innovativ und sachgerecht halte. Der Ersatzwahlmechanismus mindert das Risiko einer Blockade durch eine Sperrminorität in einer der beiden Kammern, die die Funktionsfähigkeit des Gerichts in Gefahr bringt. Und dass dieses Risiko real ist, kann nach den Landtagswahlen im September, glaube ich, nicht mehr geleugnet werden. Aber die Möglichkeit einer Sperrminorität ist die Konsequenz des Erfordernisses einer Zweidrittelmehrheit für die RichterInnenwahl. Und diese wiederum ist notwendig, um zu verhindern, dass die Regierungsmehrheit die RichterInnen-Auswahl einseitig nach ihren politischen Zielen ausrichtet und damit die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Gerichts kompromittiert. Das heißt, Sperrminoritäten als solche sind nicht notwendigerweise das Problem, sondern ihr Missbrauch. Und dieses Missbrauchsrisiko wird durch den Ersatzwahlmechanismus abgesenkt, aber gleichzeitig bleibt dadurch die Möglichkeit oder trotzdem bleibt die Möglichkeit bestehen, das Zweidrittelquorum durch einfache Gesetzgebung durch diese Regierungsmehrheit abzusenken. Und das ist in meinen Augen eine gravierende Schutzlücke, die geschlossen werden sollte und die in diesem Gesetzesentwurf fehlt. Szenario missbräuchlicher Übergriffe durch eine Regierungsmehrheit wirft Regelungsbedarfe auf. Und es gibt also auf dem einen das Szenario des Court Packing, dass das Gericht durch Ausweitung der RichterInnenposten mit Loyalisten vollgepackt wird und dadurch faktisch als Kontrollinstanz neutralisiert wird. Aber es gibt auch etwas, was man vielleicht das Szenario des Court Cracking nennen könnte, dass tatsächlich eben die Macht über die Verfahrens- und Organisationsgrundlagen des Gerichtes auf eine Art und Weise ausgeübt wird, die darauf abzielt, aus strategischen Gründen dem Gericht das Leben schwer zu machen. Und da, glaube ich, gibt es auch in Polen überreiches Anschauungsmaterial dafür. Man kann nicht alle Missbrauchsszenarien vorhersehen, für alles einen verfassungsrechtlichen Fix schaffen, alles irgendwie konstitutionalisieren und im Grundgesetz absichern. Aber umso wichtiger wäre es, eben im Gesetzgebungsverfahren dann ein Veto-Player vorzusehen, der für den Fall eines solchen Missbrauchsszenarios zur Verfügung steht. Und das ist das Thema Zustimmungsbedürftigkeit des Bundesrates. Das würde insoweit da eine Lösung schaffen, dass eben die Regierungsmehrheit nicht aus eigener Macht das tun kann, sondern die andere Kammer parat steht, insbesondere dann, wenn eben die Zweidrittelmehrheit mit einfacher Mehrheit abgeschafft werden kann. Dieses Zeitfenster kann sich sehr schnell schließen. Wir haben das in Thüringen gesehen. Da ist für viele Dinge, die in der letzten Legislaturperiode noch nötig werden, noch möglich waren, jetzt keine Mehrheit mehr da. Und deswegen sollten diese Lücken unbedingt jetzt noch geschlossen werden. Vielen Dank.
Vielen Dank soweit an alle Sachverständigen. Und wir können dann mit der ersten Fragerunde starten. Bitte, wie gesagt, kurz fassen. Wir haben nur noch gut eine Stunde. Dr. Till Steffen hat das Wort.
Ja, ich freue mich, dass wir hier heute zusammensitzen zu dieser Anhörung, weil in der Tat, so wie Herr Steinmeister es gesagt hat, die Antwort auf das Aufwerfen der Frage zunächst mal eher ablehnend war. Ich selbst beschäftige mich seit 2018 damit und ich will ausdrücklich hier noch mal sagen, es ist wirklich, wirklich ein ganz besonderer Vorgang, dass wir diese breite Einigung unter den Fraktionen hinbekommen haben. Dafür mein herzlicher Dank auch noch mal. Ich freue mich auch sehr, dass nach den Verlautbarungen alle daran arbeiten wollen, dass wir das noch abschließen. Und das muss hier auch einmal noch gesagt werden. Vielen Dank auch noch mal an das BMJ, Herr Bindels, federführend hier. Unser Moderator Herr Buschmann ist uns ja leider abhanden gekommen, aber auch er, ihm gebührt Verdienst, dass wir heute hier sitzen mit diesem Paket. Meine zwei Fragen gehen an Herrn Steinbeiß. Tatsächlich, Sie hatten ja gesprochen von einer Schutzlücke. Und wir haben jetzt hier unterschiedliche Äußerungen gehört von den anderen Expertinnen und Experten. Da würde mich interessieren, wie Sie vorschlagen, diese Schutzlücke zu schließen. Also das betrifft ja die Frage der Änderbarkeit des Wahlmechanismus zum Bundesverfassungsgericht. Und die zweite Frage auch an Herrn Steinbeiß schließt an eine Bemerkung von Frau Professor Starsky. Frau Starsky, Sie hatten ja gesprochen von einem ganzheitlichen Ansatz, der erforderlich sei. Da würde ich gerne von Herrn Steinbeiß wissen, was nach Ihrer Meinung noch erforderlich ist, und zwar jetzt nicht nur bezogen auf Bundesverfassungsgerichtsgesetz und so, sondern tatsächlich insgesamt, um den Rechtsstaat resilient zu machen und dabei insbesondere auch Ihre Perspektive des internationalen Vergleichs einzubeziehen, um zu wissen, was müssten wir uns vielleicht noch demnächst auf den Zettel nehmen.
Als nächster fragt Johannes Fechner.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank an die Sachverständigen. Auch ich sage ein großes Dankeschön an alle, die hier mitgewirkt haben. Es ist in der Tat ein starkes Zeichen, dass die demokratischen Fraktionen Grüne, FDP, CDU, CSU und wir uns hier darauf geeinigt haben zum Schutz unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Dank auch von mir an Herrn Buschmann, ohne dessen kluge Moderationskünste wir wahrscheinlich hier nicht sitzen würden, will ich ausdrücklich so lobend noch erwähnen. Ich habe eine Frage, die gleiche Frage an die Sachverständigen Karpenstein und Sauer. Und wir haben in der Tat, oder es gibt die Überlegung, die Sie angesprochen hatten, jede Änderung des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes zustimmungsbedürftig durch den Bundesrat zu machen. Das war für uns auch ein Thema, über das wir sprechen wollten, beraten wollen und das dann auch getan haben. Es gibt die Gegenargumente, das könnte Erpressungspotenzial bieten und würde langwierige Verhandlungen mit sich bringen. Deswegen wäre für mich interessant, von Ihnen zu hören, wäre es eine Möglichkeit, dass nur bestimmte Teile des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes zustimmungsbedürftig wären, würden, Entschuldigung, durch den Bundesrat, oder gäbe das Abgrenzungsschwierigkeiten oder weitere Folgeprobleme? Vielen Dank.
Ansgar Heveling.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Die Tatsache, dass ich mich jetzt wortgleich dem Dank von Kollegen Steffen und Kollegen Fechner anschließen kann und es gerne genauso übernehme, auch mit Blick auf die Moderation von Marco Buschmann, zeigt, wie ernsthaft die beteiligten Fraktionen und ich nenne jetzt auch noch den Kollegen Seidler, der mit auch bei diesem Gesetzentwurf dabei ist, ist das Thema Resilienz des Bundesverfassungsgerichts anzupacken und auch noch zu einer Entscheidung eben in der Wahlperiode zu führen. Ich habe eine Frage an Professor Schneider. Sie hatten in Ihrer Stellungnahme jetzt davon gesprochen, dass die Regelung jetzt letztlich das Zweidrittelquorum stabilisieren im Bundesverfassungsgerichtsgesetz und über die Wechselwirkung gesprochen, auch mit Blick auf die Frage des Zustimmungserfordernisses. Da würde ich Sie bitten, das vielleicht noch einmal zu vertiefen, woraus sich eben so eine, ja, ich nenne es mal negative Interdependenz ergeben könnte, wenn wir da jetzt noch drüber hinausgehen. Und meine zweite Frage richte ich an Herrn Segmüller. Da geht es um den Ersatzwahlmechanismus. Das Thema ist ja in der verfassungsrechtlichen Fachdiskussion schon länger präsent gewesen. Und dabei sind auch immer andere Möglichkeiten debattiert worden, wie eine Blockadesituation in einem Wahlorgan aufgelöst werden könnte, etwa dass der Bundespräsident tätig wird oder der gemeinsame Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes. Wenn Sie noch mal sagen könnten, wie Sie zu der gefundenen Lösung stehen, für die Wahl, dass die Zuständigkeit für die Wahl der Bundesverfassungsrichter bei den zuständigen Wahlorganen Bundestag und Bundesrat bleibt. Vielen Dank.
Kollege Kuhle.
Frau Vorsitzende, liebe Damen und Herren Sachverständige, ich möchte mich ausdrücklich den Dankesworten der Kollegen anschließen, dafür, dass sie ihre Expertise mit uns geteilt haben und möchte mich hier im Kreis auch dafür bedanken, dass wir so weit gekommen sind mit diesem wichtigen Vorhaben. Ich teile die Auffassung, dass wir das schnell abschließen sollten. Ich teile auch die Auffassung, dass das klappen wird, wenn alle am Tisch das wollen. Und deswegen bin ich verhalten optimistisch und glaube, dass uns die heutige Anhörung einen guten Schritt weiterbringt auf diesem Weg. Ich möchte gerne zunächst eine Frage an Herrn Professor Paulus stellen und dabei eine Kategorie verwenden, die Frau Starsky eingeführt hat. Und das ist die Frage nach der resilienzsteigernden Wirkung. Wir haben eigentlich von fast allen Sachverständigen gehört, dass der Gesetzentwurf, so wie er steht und liegt, ohne Änderungen schon eine resilienzsteigernde Wirkung hat. Jetzt haben wir gute Argumente gehört bei der Frage der Ersatzwahl, bei der Frage des Zustimmungserfordernisses zum Bundesverfassungsgerichtsgesetz, bei der Frage der Zweidrittelmehrheit, Dinge zu ändern noch an diesem Gesetz. Und wir haben auch gegenteilige Argumente gehört. Also ich fand beides sozusagen interessant. Meine Frage ist, rechtfertigt es die resilienzsteigernde Wirkung des Gesetzes, so wie es jetzt steht und liegt, dieses Gesetz auch ohne Änderungen zu verabschieden? Und wäre die resilienzsteigernde Wirkung aus Ihrer Sicht dann auch noch gegeben? Und meine zweite Frage richtet sich an Frau Professor Starsky, die ja rekurriert hat auf die Entwicklung in Polen. Wir haben jetzt in Polen einen Regierungswechsel erlebt. Trotzdem sind autoritäre Elemente in der Justiz ja durch eine Veränderung in der Legislative, in der Exekutive nicht von einem auf den anderen Tag weg. Mich würde interessieren, wie lange dauert das eigentlich, bis bestimmte problematische Reformen in der polnischen Justiz wieder beseitigt worden sind? Und wie kann sich eine demokratische Regierungsmehrheit, am Beispiel Polen, gegen den Vorwurf verteidigen, zu denselben Mitteln und Instrumenten zu greifen, wie es eine autoritäre Mehrheit vorher getan hat?
Dann hat das Wort Clara Bünger.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen Dank auch an alle Sachverständigen für ihre sehr wichtigen Ausführungen. Auch wir als Linke stimmen diesem Vorhaben zu. Wir wären auch gerne bei den Verhandlungen dabei gewesen, wenn wir eingeladen worden wären. Aber was ich viel wichtiger finde, ist, dass wir in dieser Diskussion die Punkte, die vielleicht noch offen sind, die man noch verbessern kann, dass wir die hier diskutieren und dass die am Ende auch in dem Gesetzentwurf landen. Denn für mich und uns ist es wichtig, dass wir vom Ergebnis her denken. Es muss einen effektiven Schutz des Bundesverfassungsgerichts geben, aber es muss auch einen effektiven Schutz für unsere Demokratie geben. Und deshalb habe ich zwei Fragen an Herrn Steinbeiß. Zum einen, dass Sie noch mal darauf eingehen, inwieweit die Effektivität vor allen Dingen dann gegeben ist, wenn die Zweidrittelmehrheitsfrage auch im Grundgesetz angelegt ist. Sie hatten es angedeutet. Ich würde Sie bitten, dazu noch mal Ausführungen zu machen.
Können Sie das vielleicht in eine Frage packen? Liebe Kollegin, eine Frage steht der Linken zu.
Okay, dann mache ich eine Frage, und in diese Frage schließt sich natürlich an, was ist ein gesamtheitlicher Schutz? Heißt es, wir brauchen auch noch weitere Gesetzgebungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Demokratieförderungsgesetz? Das wären ja Punkte, die auch eine Resilienz stärken würden. Danke.
Gelegenheit zu einer Frage hat dann auch der Kollege Seidler, den ich herzlich begrüße.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, für die Möglichkeit. Auch vielen Dank an die Sachverständigen und auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an die Kolleginnen und Kollegen. Das gewählte Mandat der Minderheiten aus dem hohen Norden hier mit einzubeziehen, lassen Sie mich ganz kurz sagen, als liberaler Demokrat sind mir diese Gesetzentwürfe natürlich besonders wichtig und auch ein wichtiger Schritt. Und als Vertreter des SSW, der dänischen und der friesischen Minderheit, finde ich die Stärkung der Resilienz des Gerichts natürlich geboten. Nicht zuletzt, weil das Bundesverfassungsgericht über Jahrzehnte auch gezeigt hat, dass es einen zentralen Aspekt der liberalen Demokratien schützt, nämlich den Schutz der Minderheiten, und dies auch institutionell einzulösen vermag. Nun zu meiner Frage an Herrn Steinbeiß, Sie sind ja mit Ihrem Team dort unterwegs, wo der Druck auf unsere Demokratie besonders groß ist im Augenblick. Und meine eine Frage, dann haben Sie dabei Erkenntnisse, wie sich unsere Verfassungskonsenskultur über die diskutierte grundgesetzliche Festschreibung der Zweidrittelmehrheit bei der Wahl hinaus stärken lassen könnte?
Als nächstes hat das Wort Kollege Jacobi.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ebenfalls auch von mir eine kurze Vorbemerkung. Dieses Gesetzgebungsvorhaben ist ein interessanter Beispielsfall dafür, wie Texte kontextabhängig sind. Wenn ein solches Gesetzgebungsverfahren mir vorgelegt worden wäre oder wenn ich mich damit beschäftigt hätte, sagen wir einmal in den 90er Jahren, damals als Student im Zuge der damaligen Grundgesetzreform, dann hätte ich das alles sehr gut nachvollziehen und auch weitgehend befürworten können in dem damaligen geschichtlichen, politischen, gesellschaftlichen Kontext. Also der Text an sich ist nicht das Problem. Wir haben aber nicht mehr 1994, wir haben 2024. Wir haben eine gänzlich andere gesellschaftliche, politische Großlage. Und in dem aktuellen Kontext, in dem dieses Gesetzgebungsverfahren, dieser Gesetzentwurf, diese Gesetzentwürfe stehen, erhalten sie eine völlig andere Bedeutung aus ihrem Kontext, in dem sie jetzt stehen, als sie das vor 30 Jahren gehabt hätten. In der jetzigen gegebenen Situation haben diese Gesetzentwürfe, und zwar erkennbar, für die Öffentlichkeit erkennbar, für jeden, der sich damit befasst, erkennbar, ein Ziel, ein Kernziel, da sind viele Details noch drumherum gepackt, die das Ganze verzieren, ein bisschen verdecken, aber der Kern der Sache ist für die gesamte interessierte Öffentlichkeit offensichtlich. Es geht darum, das Verfassungsgericht dem demokratischen Prozess zu entziehen. Das Verfassungsgericht, genau, das war das Stichwort, das Verfassungsgericht exklusiv dem Zugriff einer bestimmten Gruppe von politischen Parteien zu erhalten. Wie gesagt, das ist sehr offensichtlich aus dem Kontext, in dem wir heute stehen. Und aufgrund dieses Kontextes hat das Ganze die Wirkung, dass es das Verfassungsgericht als etwas zeichnet, was es nicht sein sollte, nicht sein darf, nämlich das Herrschaftsinstrument einer Parteiengruppe. Ja, diese Sicht auf das Verfassungsgericht provozieren Sie, schaffen Sie durch diese Gesetzentwürfe. Das ist nicht etwas, das ich mir wünsche oder das ich herbeiführe oder wir als Oppositionspartei herbeiführen, sondern das ist etwas, das die Initiatoren dieser Gesetzgebung tun. Ich weise nur darauf hin, dass es so ist. Und ich glaube kaum, dass den anwesenden Koryphäen diese Wirkung tatsächlich entgangen ist. Dieses vorweggeschickt möchte ich eine Frage richten an Herrn Professor Huber. Sie haben in Ihrer schriftlichen Stellungnahme ja kurz angerissen, Alternativen zu dem, was hier angestrebt wird für das Verfahren der Besetzung des Verfassungsgerichts. Sie haben darauf hingewiesen, Länderverfassungsgerichtsbarkeit, dass es da auch andere Regelungskonzepte gibt. Und das, wie gesagt, die schriftliche Stellungnahme ist kurz und knapp. Ich würde mich freuen, wenn Sie dazu noch etwas weiter ausführen könnten. Wo sehen Sie die Alternativen? Wie könnte man ein Verfahren, ein Konzept entwickeln zur Besetzung eines Verfassungsgerichts, das nicht unter den hier evidenten Schwächen leidet, nämlich dass es das Verfassungsgericht letztlich delegitimiert? Naja, das wäre meine Frage. Vielen Dank. Was sind die Alternativen?
Vielen Dank. Dann hat als nächstes das Wort Kollegin Bayram.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe eine Frage und die würde ich gerne richten an Herrn Professor Kirchhoff und an Herrn Dr. Segmüller. Das Stichwort offene Flanke wurde ja bereits genannt und in Ihrer Stellungnahme verwenden Sie im Zusammenhang mit Resilienz auch die Vermeidung, dass etwas versteinert und das bildet so ein Stück weit vielleicht auch den Rahmen ab, in dem wir diese Diskussion führen müssen. Deswegen würde mich interessieren, wenn Sie noch mal weiter ausführen könnten, was für Sie zwingend ist, damit wir zwischen der Flanke und dem Versteinern unser Prozessrecht auf den Weg bringen. Und Herrn Segmüller würde ich bitten, Stellung zu nehmen, ob er diese Gefahr auch so sieht. Jetzt muss ich als Berliner Abgeordnete natürlich auch sagen, dass Sie noch mal eine landesverfassungsrechtliche Perspektive einbringen. Vielen Dank.
Dann hat Kollegin Helling-Pla das Wort.
Ja, auch von mir zunächst an die Kolleginnen und Kollegen ganz herzlichen Dank und natürlich an Herrn Bindels für die bisherige gute Zusammenarbeit und den Sachverständigen für ihre Expertise heute. Ich habe zwei Fragen. Die erste richtet sich an Herrn Professor Paulus und nimmt Bezug auf Ausführungen von Herrn Professor Schluckebier, der ja ausgeführt hat, die normhierarchische Platzierung des Zweidrittelquorums sei differenziert zu betrachten, eine Aushöhlung der unabhängigen Verfassungsgerichtsbarkeit sei bereits durch die verfassungsrechtliche Verankerung der anderen wesentlichen Strukturelemente effektiv entgegengewirkt. Und indem das Zweidrittelquorum im Bundesverfassungsgerichtsgesetz geregelt bliebe, ergäbe sich für etwaige zukünftige Situationen mehr Flexibilität. Wie sehen Sie das? Wie bewerten Sie das? Die zweite Frage richtet sich an Frau Professor Starsky und nimmt Bezug auf Ausführungen von Herrn Professor Sauer, der erläutert hat, dass heute noch nicht alle denkbaren Angriffspunkte, Einfallstore absehbar seien und es deshalb einer, Sie verzeihen mir die verkürzte Formulierung, aber möglichst allumfassenden Absicherung bedürfe. Ist das mit Blick auch auf Ihre Erfahrungen und Einschätzungen aus Polen überhaupt denkbar und möglich?
Abschließend kann fragen Dr. Krings.
Vielen Dank. Auch von mir nur eine kurze Vorbemerkung. Wenn man die beiden Stecker noch mal entfernen könnte, wäre das, glaube ich, ganz hilfreich hier. Vielen Dank an alle Sachverständigen für ihre Expertise. Ich finde es immer deutlich geworden, insbesondere im letzten Beitrag, dass wir ja immer bei Resilienz aus zwei Gefahrenrichtungen, Herr Steinbaus, kommen oder die Gefahren sehen müssen. Einmal natürlich von den radikalen Rändern des Spektrums, des politischen Spektrums, aber natürlich gibt es auch Gefahren von der Mitte. Die in der internationalen Rechtsgeschichte bekannteste Versuch, ein berühmtes und starkes Gericht zu manipulieren, war der Court Packing Plan eines zweifelsfrei demokratischen Politikers der Mitte, der auch viel Gutes bewirkt hat, Roosevelts Plan. Insofern muss man sich in beide Richtungen immer auch absichern. In der einen tun wir das bisher, in der letzteren besser als in der anderen vielleicht. Es ist vorweggeschickt, zwei Fragen an Herrn Schluckebier. Und zwar dreht die erste sich um das Thema Zustimmungspflichtigkeit oder denkbare Zustimmungspflichtigkeit des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes. Wenn Sie da nochmal vielleicht etwas näher ausführen, was das auch mit dem Machtgefüge zwischen Bundestag und Bundesrat machen würde, wo das also auch dann einen vielleicht auch nicht erwünschten Einfluss oder Auswirkung haben könnte und damit auch in Bezug gesetzt, wären dann die Fülle der materiellen Regelungen, die wir vorsehen, eigentlich noch notwendig, wenn wir ein Zustimmungsgesetz daraus machen würden, bräuchten wir dann doch die ganzen anderen Regelungen. Ist das dann nicht eine gewisse redundante Regelung, eine Reihe von materiellen Anforderungen zu machen plus Zustimmungsgesetz? Zweite Frage ist ganz spezifisch. Wir haben hier auch festgelegt oder schlagen vor, Altersgrenze der Richter 68. Das war sie immer schon im einfachen Recht, auch zu einer Zeit, wo die Menschen noch mit 65 in Deutschland in Rente gingen. Wenn ich richtig verstehe, war der Schutz ja eigentlich gedacht, dass wir sozusagen die Altersgrenze nicht absenken und damit ein Gericht leerfegen und freimachen für neue politische Besetzung einer neuen Mehrheit. Ist es dann nicht überschießend, sozusagen die 68 festzulegen? Müsste man dann nicht sagen, mindestens 68, um sozusagen keine überschießende Regelung hier vorzusehen?
So, eine Fülle von Fragen. Und ich weise noch mal hin auf die Zeit. Aber wir kommen dann zur Antwortrunde. Und Sie, Herr Steinbeiß, würden beginnen. Sie haben vier Fragen gestellt bekommen und das Wort.
Ja, vielen Dank. Zu der Frage nach der Schutzlücke und dem würde ich gern verweisen auf einen Artikel, den wir gestern auf dem Verfassungsblog veröffentlicht haben, von Simon Wilaschek, der auf ein Problem hinweist, das dadurch die Kombination der Abschaffbarkeit des Zweidrittelmehrheitsquorums und des Fehlens einer Zustimmungsbedürftigkeit entsteht. Nämlich, es ist, wenn man es mit einer Regierungsmehrheit im Bundestag zu tun hätte, die sich vornimmt, sozusagen das Bundesverfassungsgericht unter ihre eigene Kontrolle oder die Herrschaft über die Besetzung von frei werdenden Posten allein unter ihre eigene Kontrolle zu bringen, dann könnte die sozusagen differenzierte Quoren für Bundestag und Bundesrat vorsehen, im Bundestag das Quorum abschaffen und im Bundesrat, wenn sie dann dort über eine Sperrminorität obendrein verfügt, dann wäre sozusagen der Bundesrat blockiert. Im Bundestag, dann könnte sie dann mit Hilfe des Ersatzwahlmechanismus diese Personalien in den Bundestag ziehen und dann peu à peu sozusagen dafür sorgen, dass eigentlich der gesamte Senat dann am Ende mit handverlesenen Leuten, die von dieser Regierungsmehrheit bestimmt werden, sich zusammensetzt. Und das entsteht eben durch diese Kombination des Fehlens der Zustimmungsbedürftigkeit und des Fehlens der Absicherung der Zweidrittelmehrheit. Deswegen jedenfalls die Zustimmungsbedürftigkeit würde ich für sehr essentiell halten zum Schließen der Schutzlücke, insbesondere eben in dieser Konstellation. Die Frage
nach dem, was sonst noch erforderlich wäre, über die Absicherung des Bundesverfassungsgerichts hinaus. Also wir haben jetzt in Thüringen da ein Jahr lang uns mit der Frage intensiv beschäftigt und auch ein Policy Paper ja veröffentlicht mit 7 Vorschlägen. Diese Arbeit wäre auf der Bundesebene noch zu leisten. Das kann, insofern kann ich jetzt hier keine ausgearbeiteten Vorschläge mitbringen, sondern mehr auf Themenfelder hinweisen, auf denen diese Art von Arbeit, in denen diese Art von Arbeit notwendig wäre. Da würde ich insbesondere unterstreichen das Themenfeld des Wahlrechts, das Themenfeld des Parlamentsrechts, aber auch das Themen sozusagen des Justizrechts, also Richterwahlen, Gerichtsverfassungsgerichts, Gesetz, Richtergesetz mit Blick auf die Verwundbarkeit der Justiz generell. Die Frage nach der Effektivität der Zweidrittelmehrheit, ich bin nicht ganz sicher, ob ich die richtig verstanden habe. Also im Wesentlichen die Schließung der Schutzlücke durch die Zustimmungsbedürftigkeit auf der einen Seite, aber dann eben auch durch die Absicherung der Zweidrittelmehrheit auf der anderen Seite. Da würde ich jetzt den Fokus drauf legen. Es gibt ja auch dann noch die Idee einer sachlich eingeschränkten Zustimmungsbedürftigkeit. Das wäre auf jeden Fall besser als nichts. Aber ich glaube, gerade mit Blick auf die prozessrechtlichen Missbrauchsmöglichkeiten ist es nicht ausreichend. Ich weiß nicht, ob ich damit Ihre Frage beantworte. Das Thema unsere Erkenntnis aus dem Thüringen-Projekt mit Blick auf Verfassungskonsens, Kultur und wie sie zu stärken ist. Ich glaube, eine Sache, die wir da mitgenommen haben, ist, dass es nicht nur darum geht, sozusagen durch besseres institutionelles Design bestimmten Missbrauchsszenarien vorzubeugen, sondern dass es mindestens ebenso sehr darum geht, mit den Menschen in den Institutionen, in der Politik, im Parlament, in der Justiz, in der Verwaltung, in der Zivilgesellschaft, aber auch mit den Bürgerinnen und Bürgern insgesamt in ein Gespräch zu kommen über die Szenarien, die auf sie ganz konkret zukommen. Und sozusagen, das ist auch Teil der Recherche gewesen. Und das ist auch das, was wir jetzt vom Verfassungsblock aus in der nächsten Zeit uns vornehmen werden. Ein spendenfinanziertes Projekt, um sozusagen die Arbeit, die wir jetzt für Thüringen geleistet haben, dann auch bundesweit auszudehnen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Frau Professor Starski hat das Wort zu 2 Antworten.
Wunderbar, herzlichen Dank. Zunächst einmal zur ersten Frage. Also die gegenwärtige polnische Regierung steht natürlich vor einer Mammutaufgabe. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir sozusagen nie an diesen Punkt kommen, der in Polen erreicht wurde und polnische Verhältnisse hier in Deutschland erreichen, was fernliegend ist. Aber natürlich, man sollte wachsam sein sozusagen in einer Demokratie. Also das Grundproblem in Polen ist tatsächlich, dass wir gegenwärtig nach wie vor ein Verfassungstribunal haben, das politisch gekapert ist und sozusagen nach wie vor installiert ist. Und zudem die gegenwärtige Regierung auch nicht über ein verfassungsänderte Mehrheit verfügt. Sozusagen, dass die Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit sehr problematisch ist, weil mit einem neuen verfassungsgebenden Moment sozusagen gar nicht operiert werden kann. Und das ist eine ganz große Herausforderung. Dazu muss man auch sehen, dass die politische Kaperung des polnischen Verfassungsgerichts ein Baustein gewesen ist, ein ganz entscheidender Baustein. Dazu kam aber auch die Politisierung der ordentlichen Gerichtsbarkeit, etwas, was wir zurzeit noch in dieser Ausschusssitzung ausgeblendet haben. Die Rekonstitution des Nationalen Justizrats, der zu einer Fülle an Neorichtern führte, die nicht korrekt, nicht verfassungsrechtlich legitimiert gewesen sind. Die jetzige Regierung sieht sich unterschiedlichen Vorschlägen auseinandergesetzt. Einerseits eine neue Stunde Null, eine sozusagen vollständige Destruktion des Verfassungsgerichts und Neuaufbau und einen etwas inkrementellen Ansatz und versucht sozusagen die Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit mit rechtsstaatlichen Prinzipien konform zu gestalten, was natürlich immer brüchig ist. Und letztendlich muss sie auch einen Kompromiss machen zwischen pragmatischen Lösungen und der Verhinderung einer vollkommen Paralyse der Justiz und letztendlich die Wiederkehr zur Rechtsstaatlichkeit. Eine ganz zentrale Rolle spielen da internationale Institutionen. Die Venedig-Kommission ist eine Institution, auf die sich ständig berufen wird, um zu schauen, ob bestimmte Gesetzgebungsentwürfe tatsächlich auch international so vertretbar sind. Und insofern, also Polen zeigt, dass wir alles tun sollten, um solche Zustände zu verhindern. Denn sobald sozusagen diese Kultur des Verfassungsbruchs entsteht, ist es sehr schwierig, zurückzukommen. Zum zweiten Punkt, ist Schutz nicht sowieso fragmentarisch? Also ich glaube in der Tat, dass man nicht explizit jede Form von Szenario regeln kann. Einfach gesetzlich und auch grundgesetzlich. Ich glaube, das ist nicht möglich. Nur um ein Beispiel zu nennen aus Polen wiederum. In der Tat ist in Polen, hat der einfache Gesetzgeber Zugriff gehabt auf die Verfahrensordnung und hat beispielsweise entschieden, dass Verfahren nach dem Eingang zu behandeln sind, sodass sozusagen aktuelle Gesetzgebungsverfahren erst hinten dran kommen. Und da hat das Verfassungstribunal aber gesagt, das widerspricht richterlicher Unabhängigkeit. Das geht nicht. Das ist verfassungswidrig. Das Problem ist, dass das halt ignoriert wurde. Das Verfassungstribunal wurde aufgrund dieser der Probleme hinsichtlich der Richterernennung, die ich dargelegt habe, meine Stellungnahme einfach nicht mehr ernst genommen. Bedeutet also, ich glaube, es wird immer ein gewisser fragmentarischer Schutz bleiben, aber es ist ganz zentral, die wesensprägenden Aspekte von Verfassungsgerichtsbarkeit abzusichern. Und ich glaube, dass das in diesem Entwurf gelingt. Man kann über weitere Sicherungsmechanismen diskutieren und gute Gründe dafür anführen. Ich glaube, die Gesetzesentwürfe, so wie sie sind, sind besser als nichts. Und insofern sollten sie umgesetzt werden.
Vielen Dank. Dr. Segmüller hat das Wort.
Ich fange mit der weitergehenden Frage von Frau Bayram zu den notwendigen Dingen, die in der Verfassung geregelt werden sollten, um sozusagen den erforderlichen Mindestschutz zu bewirken, ohne zugleich zu viel Versteinerung zu bewirken, an. Sicherlich gehört dazu das, was im jetzt Entwurf auch drin ist, nämlich dass das Bundesverfassungsgericht eben ein Gerichtshof ist, der unabhängig ist. Das beschreibt ja das Verhältnis zu den anderen Verfassungsorganen gut und auch seine Funktion zugleich. Das Zweite ist natürlich die statusprägenden Merkmale, also die Zahl der Senate, die Zahl der Richter. Auch das ist etwas, was sozusagen aus meiner Sicht essentiell ist. Und dann letztlich der dritte Punkt ist eigentlich, ich nenne das jetzt mal Prozessrecht, also die Frage der Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts und der Bindung der anderen Verfassungsorgane und anderen Behörden in Deutschland an die letztlich Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Damit ist zugleich auch ausgeschlossen, dass die hier heute angesprochenen Erschwerungen im Prozessrecht, die man natürlich in mannigfaltiger Weise denken kann, letztlich auch immer einer Kontrolle des Bundesverfassungsgerichts unterliegen. Denn unter dem Gesichtspunkt, das Organ muss funktionieren, kann man natürlich immer sagen, also letztlich die Prozessordnung muss ja auch immer praktisch wirksam sein. Und wenn dann der Gesetzgeber etwas macht, was die praktische Wirksamkeit des Bundesverfassungsgerichts beeinträchtigen würde auf prozessualer Ebene, dann könnte das Bundesverfassungsgericht immanent in den jeweiligen Entscheidungen, die es zu treffen hat, dann auch sagen, diese prozessrechtliche Regelung geht jetzt aber nicht mehr und so weiter und so weiter. Letzter Punkt ist dann natürlich die Personalergänzung. Wenn am Ende die Personalergänzung nicht funktioniert, dann haben wir am Ende keine Menschen mehr, die für dieses Organ handeln, und dann ist es auch schlecht. Dementsprechend ist es ganz wichtig, dass sozusagen der Mechanismus für die Ergänzung irgendwie auf jeden Fall immer funktioniert. Und dann darüber hinaus natürlich einen möglichst breiten Konsens sicherstellt. Dementsprechend bin ich jetzt sozusagen bei der zweiten Frage von Ansgar Hebeling. Zur Frage, was ist eigentlich ein guter Mechanismus, um einerseits sicherzustellen, dass wir eine funktionierende Personalergänzung haben, andererseits aber auch diesen breiten Konsens sicherstellen. Und wie ich in meinem Eingangsstatement schon angedeutet habe, halte ich den Konsens oder den Kompromiss, der jetzt hier gefunden ist, für einen guten Kompromiss. Ja. Er sieht davon ab, diese Zweidrittelmehrheit in die Verfassung hineinzuschreiben und hat sozusagen aber einen zusätzlichen Mechanismus, um eben sozusagen mal Blockadelagen aufzuheben, ohne aber diesen Mechanismus so fest in die Verfassung zu schreiben, dass man sich selbst wieder blockiert. Anders ausgedrückt, wir müssen aufpassen bei diesen Regelungen zur Wahl, dass wir nicht aus Angst vor dem Tod Selbstmord begehen. Ja? Was wäre, wenn tatsächlich wir in einem Bundesrat und in einem Bundestag auf einmal eine qualifizierte Minderheit hätten, die sich verweigert? Ja? Das ist ja die Gefahr, die sich einem Kompromiss verweigert bei der Personalauswahl. Dann haben wir am Ende gar keine Personalauswahl mehr, und dann hilft auch der Ersatzwahlmechanismus nicht mehr. Und wenn wir dann diese destruktive Minderheit qualifizierte haben, die letztlich dann auch eine Verfassungsänderung verhindern würde, dann ist die totale Blockade da. Das darf nicht passieren. Am Ende ist oberstes Prinzip immer, die Personalergänzung muss funktionieren. Und deswegen finde ich die Lösung, jetzt das alles auf einfacher Ebene zu lassen, eine gute Lösung. Die finde ich auch definitiv vorzugswürdig gegenüber anderen Überlegungen, Stichwort der Bundespräsident entscheidet dann oder möglicherweise irgendein gemeinsamer Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes entscheidet. Die demokratische Legitimation solcher Entscheidungen wäre viel geringer als die letztlich durch die gewählten Volksvertretungen bzw. das Gremium der Bundesländer. Und dementsprechend halte ich den gewählten Kompromiss für den besten, der unter den denkbaren Gesichtspunkten möglich ist. Dankeschön.
Vielen Dank. Weiter geht's mit Professor Schneider.
Ja, ich bedanke mich für die Nachfrage von Ansgar Heveling, die mir die Gelegenheit gibt, zur Stabilisierung des Zweidrittelquorums bzw. der Wechselwirkung mit dem Zustimmungserfordernis noch etwas zu sagen. Sie haben das als negative Interdependenz bezeichnet. Ich möchte das vielleicht von der Seite aus beginnen, dass man mit zwei Sichtweisen an das Problem herantreten kann. Die eine Sichtweise haben wir hier sehr gut erklärt bekommen mit der offenen Flanke, die vor allen Dingen den Ausnahmefall im Blick hat, also die Regierungsmehrheit, die in feindseliger Willensrichtung die offene Flanke ausnutzt. Also die offene Flanke im Ausnahmefall, der steht aber, wie ich meine, die rationalitätsstiftende Wirkung im Normalfall gegenüber. Also das Szenario, dass die Regeln ja jetzt auch weiterhin ab sofort gelten werden für den Normalfall, der noch nicht der Ausnahmefall ist. Und das ist dann etwas, was mit deutlich mehr Konstellationen zu tun hat, als nur in Anführungszeichen mit einem potenziell feindseligen Akteur, sondern man muss eben das gesamte Spektrum des politischer Motive bewerten. Und diese doppelte Sichtweise, also offene Flanke Normalfall, rationalitätsstiftende Wirkung im Normalfall, das ist, glaube ich, das, was auch das Bundesverfassungsgericht in seinem Plenumsbeschluss mit der Ambivalenz hervorgehoben hat, mit den unterschiedlichen prognostischen Einschätzungen. Ich will mir da nicht anmaßen, was das wahrscheinlichere Szenario ist, aber ich will beide Szenarien sorgfältig auseinanderhalten und vor allen Dingen mir auch den Hinweis erlauben, dass ich nicht glaube, mit einer polizeirechtlichen Sichtweise die einzige Sichtweise verfassungspolitischer Art. Also das größere Risiko, was die größeren Maßnahmen erfordert, setzt sich, glaube ich, nicht notwendig bei einer verfassungspolitischen Bewertung am Ende durch, weil eben auch die rationalitätsstiftende Wirkung für den Normalfall Beachtung finden muss. Das ist eine eminent verfassungspolitische Bewertung, die ich hier nicht anstelle. Aber ich sage etwas zur rationalitätsstiftenden Wirkung. Die Mehrheit wird diszipliniert, von ihrem Recht weniger Gebrauch zu machen. Die politischen Kosten werden höher durch den Ersatzwahlmechanismus. Wir können den Ausweg über den Bundesrat wählen. Es ist nicht mehr ohne weiteres erklärbar, dieses Zweidrittelquorum abzusenken. Wir haben positive Anreize, breite Mehrheiten auch im Angesicht von Blockaden anzustreben. Das ist auch etwas, was die Mehrheit diszipliniert im Sinne dieser rationalitätsstiftenden Wirkung. Und gleichzeitig, das basiert jetzt auf der Möglichkeit, notfalls einzugreifen. Das ist die Klugheit aus meiner Sicht der einfachrechtlichen Regelung, dass wir eben bestimmte Fallgruppen der Blockade dissuasiv, also mit Chilling Effekt, wie der Engländer sagen würde, abschrecken, dass man mit solchen Extremszenarien sich nicht durchsetzt und damit das politische Lager insgesamt zusammenhält, also im positiven und negativen Anreizzusammenhang. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und Professor Schluckebier hat zwei Fragen von Dr. Krenks. Das Mikro bitte anmachen und die Zeit einsparen.
Die erste Frage nach der Zustimmungsbedürftigkeit verknüpft mit dem Aspekt des Gefüges zwischen den Verfassungsorganen. Hier hatte ich darauf hingewiesen, dass es ganz generell aus der Perspektive der anderen Verfassungsorgane, auch des Bundestages, natürlich auch darum geht, sich konstruktive Einflussmöglichkeiten zu bewahren und die Frage sich damit verbindet, mit welchen prozeduralen Hürden das verbunden wird. Das war ein allgemeiner Hinweis, dass man nicht nur einseitig unter dem Resilienzgesichtspunkt darauf schaut, sondern auch diese andere Perspektive mit in die Betrachtung verfassungspolitischer Art mit einbezieht. Das betrifft dann letztlich die Aufnahme von Bestimmungen in das Grundgesetz oder in das einfache Gesetz, aber auch das Verhältnis zwischen Bundestag und Bundesrat. Wenn wir die Zustimmungsbedürftigkeit hätten, das war der zweite Teil der Frage, brauchten wir dann auch die Resilienzverstärkung im Grundgesetz? Da scheint mir auf der Hand zu liegen, dass die Resilienzgewährleistung von wichtigen Strukturelementen im Grundgesetz natürlich sehr viel stärkere Wirkkraft hat, als das bei einer bloßen Regelung im einfachen Gesetz mit Zustimmungsbedürftigkeit der Fall wäre. Die Frage nach der Altersgrenze, Aufnahme ins Grundgesetz, im Blick auf die Biologie und eine generalisierte Work-Life-Balance-Erwägung hat sie meines Erachtens, das sage ich jetzt mit meinem Alter, durchaus ihren Sinn und Zweck. Man kann sie natürlich auch nach oben öffnen. Sie ist wohl zur Resilienzgewährleistung nicht zwingend, wenn gleichzeitig gewährleistet würde, dass sie nicht nachträglich abgesenkt wird und die Amtszeitdauer und der Ausschluss der Wiederwahl fixiert blieben. Das wäre die kurze Antwort auf diese beiden Fragen.
Vielen Dank. Professor Sauer hat eine Frage von Herrn Fechner.
Ja, vielen Dank. Zur Frage des Herrn Abgeordneten Fechner mit der Teilbarkeit der Zustimmungsbedürftigkeit. Also generell kann man das natürlich machen. Es gibt auch andere Vorschriften bereits im Grundgesetz, die sozusagen Zustimmungsbedürftigkeit an materielle Differenzierungen koppeln. Wenn man dann aber anfängt, sich zu fragen, was müsste es denn dann im Minimum sein? Und ich würde sagen, im Minimum sind es sicher die Vorschriften über die Richterwahlen, einfach um das von Herrn Steinbeiß gerade ja sehr anschaulich geschilderte Szenario vermeiden zu können. Ich glaube aber, dass es noch eine ganze Reihe anderer Vorschriften teilweise auch ein bisschen versteckt gibt, die sehr wichtig wären. Genannt worden ist, ich weiß nicht mehr genau von welchem der Kolleginnen und Kollegen, in der Sache jedenfalls der 93d Absatz 1 Satz 3, also die Möglichkeit, Kammerentscheidungen nicht zu begründen. Das ist einfach eine sehr, sehr wichtige Regelung, wenn man das Gericht lahmlegen will. Ich halte die Vorschriften 18, 19, Ausschluss und Befangenheit für eine rechtsstaatliche Verfassungsgerichtsbarkeit auch für sehr zentral. Beschlussfähigkeit und Mehrheitsanforderungen sind sehr zentral. Wenn ich die Mehrheitsanforderungen heraufsetze, verringere ich als Parlaments- oder Regierungsmehrheit das Risiko von bestimmten Entscheidungen gegen mich. Und was natürlich auch noch ganz wichtig ist, ist der 64 Absatz 1, Prozessstandschaft. Ja, der Organstreit, der von einer Oppositionsfraktion im Namen des Bundestages für die Regierung angestrengt wird, ist doch absoluter Alltag vor dem Bundesverfassungsgericht. Und wenn ich jetzt sozusagen eine böswillige Parlamentsmehrheit wäre, dann würde ich gucken, ob ich die nicht einfach abschaffen könnte. Also man kann das machen, aber man kann das wahrscheinlich nur sehr begrenzt so machen, dass es dann nicht Abgrenzungsschwierigkeiten nach sich zieht. Vielen Dank.
Dankeschön. Professor Paulus hat das Wort und zwei Fragen.
Ja, vielen Dank. Die zwei Fragen bringen uns zu zwei Szenarien, die wir hier unterscheiden müssen. Das eine Szenario ist die Mehrheit. Will die einfache Mehrheit an die jetzige Verfassungslage und an das Bundesverfassungsgericht ran? Für dieses Szenario bietet die vorhandene Änderung des Grundgesetzes keinen ausreichenden Schutz. Also für das polnische Szenario, wenn Sie so wollen. Denn dann könnte diese Mehrheit, ob aus Extremisten oder aus Zentristen bestehend, das macht da keinen Unterschied, könnte diese Mehrheit in der Tat aus politischen Gründen das Quorum herabsetzen. Und ich habe ja schon vor dem amerikanischen Szenario hier gewarnt, dass das legitimitätsgefährdend ist. Man hat allerdings auch die Hoffnung, dass es ein starkes Argument auch für eine solche Mehrheit gegen eine solche Regelung gäbe. Herr Kollege Segmüller, die Funktionsfähigkeit als Verfassungsgrundsatz ist eben zu unbestimmt, um sich dagegen zu schützen. Bestimmte Regelungen sollen ja gerade bestimmt ausgeschlossen werden. Und das würde diese jetzige Regelung nicht leisten. Aber, jetzt kommt das Aber und die Antwort auf die Frage von Abgeordneten Kuhle. Das andere Szenario, nämlich die Blockademinderheit, lösen diese beiden Entwürfe perfekt. Man kann sich über den Wettbewerb streiten, das wurde ja alles schon gesagt. Dieser Vorschlag. Die Zweidrittelmehrheit für die einzelnen Richter steht ja jetzt schon im Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Die Absenkung ist politisch schwierig genug. aber müsste ja dann auch mit großer, mit Mehrheit eben erfolgen. Dazu wäre eine Sperrminorität nicht ausreichend. Die Zustimmungsbedürftigkeit im Bundesrat würde die Änderungen schwieriger machen. Mit anderen Worten, da gibt es einen Fallback-Mechanismus, nämlich die gegenwärtige Rechtslage. Da sehe ich im Gegensatz zu anderen Sachverständigen hier keine Gefahr, denn das ist ja gerade die Lage, die wir stabilisieren wollen oder die Sie stabilisieren wollen, darauf kommt es ja an. Immerhin wird aber die Verfassungsorganstellung geregelt. Das ist schon wichtig im Verhältnis zu den, zwischen den Verfassungsorganen. Die Zusammensetzung, die Legitimität für die einzelnen Richterinnen und Richter und vor allem eben eine Garantie der Kontinuität des Gremiums, so wie wir es kennen und wie es in, bei Ihnen, aber auch eben in der Bevölkerung als legitim anerkannt ist. Ganz zentral in der jetzigen Regelung ist eben der Ausschluss, ist der Ausschluss der Wiederwahl, weil das vorhin ja auch anders gesagt worden ist. Denken Sie auch da an das US-Szenario, diese Richterinnen und Richter auf Lebenszeit, die dann nach politischen Gesichtspunkten das Ende ihrer Amtszeit bestimmen. Wollen wir das wirklich haben? Nein, das unabhängige Gericht und parteiübergreifende Gericht wird so doch eher beschädigt. Insofern würde ich auch dafür ganz konservativ für Stabilität und für die Sicherung der Stabilität des Gerichts plädieren. Schließlich zentrale Vorschriften. Ich würde § 14 Absatz 5 hier auch noch erwähnen. Die Verfassungskontrolle von Gesetzen kann nur bei einem Mehrheitserfordernis und nicht beim Übermehrheitserfordernis in der bisherigen Form erhalten werden. Das wäre zusätzlich, das könnte man noch zusätzlich machen. Das heißt aber eben nicht, dass das, was jetzt schon dasteht, nicht ausreichend gegen diese Blockademinderheit schützt. Das ist auf jeden Fall ein großer Fortschritt. Deswegen würde ich die Entwürfe, so wie sie sind, jedenfalls schon einmal bestärken. Das andere kann man ja dann auch mal anders noch mal machen. Dankeschön.
Dankeschön. Professor Kirchhoff hat das Wort.
Ja, auf die Frage von Frau Bayram. Offene Flanke und Versteinerung auf der anderen Seite. Es geht darum, um Stabilität zu schaffen. Wenn wir sehen den jetzigen Befund, dann ist es sicher, dass die offene Flanke zu groß ist. Vergleichen Sie mal die Verfahrensregeln im Grundgesetz für das Bundesverfassungsgericht und für die Bundesgesetzgebung. Auf der einen Seite haben wir Artikel 76 bis 80 und 78 und auf der anderen Seite haben wir einfach nur die Vorschrift, dass das näher ein Bundesgesetz bestimmt. Das zeigt schon von der Menge her. Und im internationalen Vergleich ist es auch immer so, dass darauf hingewiesen wird, auch mit Beispielen von anderer Seite, dass wir da sehr volatil sind in den gesetzlichen oder in den normativen Regelungen, also dass da was passieren muss. Es ist die Frage, versteinern wir denn oder was versteinern wir? Einmal, es geht ja nicht um die materielle Rechtsprechung, das heißt, da geschieht überhaupt nichts. Es geschieht nur etwas im formellen und im organisatorischen Recht. Im organisatorischen Recht ist dieser Gesetzentwurf im Grunde genommen nur eine Übernahme dessen, was entweder schon seit 1951 da war oder in den 60er Jahren gekommen ist, Verkleinerung der Senate von 12 auf 8, Verbot der Wiederwahl, Amtszeit und so weiter. Also etwas Bewährtes wird übernommen. Wenn das versteinert ist, na gut, dann ist es eben das Richtige versteinert worden. Wichtig ist mir nochmal das Prozessrecht. Und da wird ja nun gerade nicht versteinert. Der Vorschlag mit dem Zustimmungsgesetz ist ja gerade die interessante Zwischenebene zwischen einfachem Bundesgesetzeinspruchgesetz und Verfassung. Das heißt, ich lasse das Prozessrecht, was ich immer ändern können muss, weil da praktische Bedürfnisse sich ändern. Das ist änderungsbedürftiger als die Organisation. Das belasse ich ja in der Hand des Bundesgesetzgebers. Nur, Herr Steinmeier, Sie haben gesagt, ich füge da einen zweiten Kontrolleur hinzu. Das heißt, der guckt über die Schulter und beide Verfassungsorgane arbeiten zusammen. Also das ist doch genau die Mitte, die wir wollen, zwischen offener Flanke und Versteinerung.
Danke, Professor Kirchhoff. Dr. Karpenstein.
Ja, ich kann mich auch hier Herrn Professor Kirchhoff nur voll und ganz anschließen bei der Frage der Zustimmungsbedürftigkeit, zu der ich noch mal eben befragt worden bin. Ich sehe ein Erpressungspotenzial, von dem immer mal wieder die Rede war, überhaupt nicht. Dazu sind auch den deutschen Bundesländern, den dortigen Justizministerien, die Regelungen des Bundesverfassungsgerichts viel zu wichtig. Das muss an dieser Stelle mal gesagt werden. Möchte man trotzdem jetzt im Wege eines politischen Kompromisses bestimmte Teile für zustimmungsbedürftig jetzt hier stellen, muss man wahrscheinlich bei zwei ganz neuralgischen Angriffspunkten ansetzen, gegen die sich das Bundesverfassungsgericht eben auch nicht wehren kann im Wege einer späteren Normkontrolle. Und das sind einerseits die Wahlverfahren für die Mitglieder des Gerichts. Und das sind zum anderen die Entscheidungsmehrheiten in den Senaten selbst. Da bin ich der Auffassung, dass diese beiden Fragen extrem neuralgisch, extrem sensibel sind. Das hatten wir in vielen anderen Ländern leider gesehen, dass auch an denen sehr einfach gearbeitet werden kann, um ein Gericht erst lahmzulegen und später dann gleichzuschalten. Wie könnte eine solche Formulierung aussehen, ohne dass sie in irgendeiner Weise hier Abgrenzungsschwierigkeiten sieht? Ich habe dazu einen schriftlichen Vorschlag gemacht. Man könnte Formulierung, dass Regelungen des Verfahrens zur Wahl zum Mitglied des Bundesverfassungsgerichts sowie zur Bestimmung der Mehrheiten, die für eine Senatsentscheidung erforderlich sind, der Zustimmung des Bundesrates bedürfen. Das ist, glaube ich, eine ganz glasklare Regelung, die überhaupt keine Abgrenzungsschwierigkeiten nach sich zieht. Ich habe mir noch mal angesehen, es gibt im Grundgesetz eine Vorschrift, letzter Satz, der Zustimmung des Bundesrats bedürfen Gesetze, soweit sie die Bundesverwaltung Eingriffen in die Bundeswehrverwaltung zu Rechten, Eingriffen in die Rechte Dritter ermächtigen. Das ist eine unklare Regelung. Es gibt viele weitere unklare Regelungen, die Abgrenzungsschwierigkeiten nach sich zieht. Dieser Vorschlag ist es ganz gewiss nicht. Vielen Dank.
Vielen Dank, Dr. Karpenstein. Dann hat das Wort Professor Dr. Huber auf die Frage von Kollegen Jacobi.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und danke für die Frage, Herr Abgeordneter Jacobi. Sie hatten die Frage gestellt bezüglich der letzten Ergänzungen in meinem Skript, die ich jetzt zeitmäßig gar nicht mehr vortragen konnte. Wir hatten jetzt viel von Thüringen gesprochen und viel von Polen. Lassen Sie uns von Bayern sprechen, die älteste Verfassung eines deutschen Landes seit 1808. In der gegenwärtigen Verfassung des Freistaates Bayern gibt es zwei Wahllisten. Eine Wahlliste von den Regierungsparteien für Richter, eine Wahlliste für die Opposition. Und da können Sie immer gewähr sein, dass keine Opposition ausgeschlossen wird, die Opposition immer Richter stellen kann. Und das halte ich für vorbildlich, wenn Sie an die Personalergänzung denken. Seien Sie ehrlich oder seien wir ehrlich, die Personalergänzung beim Bundesverfassungsgericht erfolgt sicher durch Qualifikation, aber auch durch Nähe zu bestimmten Parteien. Und wenn Sie einer falschen Partei angehören, können Sie qualifiziert sein, wie Sie wollen. Sie werden nicht gewählt.
So, vielen Dank. Soweit sind wir mit der Antwortrunde durch. Und es hatte sich noch einmal gemeldet, Dr. Steffen.
Ich habe auch nur eine Frage, und zwar an Herrn Karpenstein. Herr Karpenstein, Sie haben ja jetzt auch sozusagen aus der Rolle jetzt nicht des Professors, des Rechtsgelehrten, sondern aus der Rolle des politischen Begleiters des Prozesses das ganze Thema begleitet. Und ich glaube, an einer Stelle hat man eine Maßstabsverschiebung, und zwar, Herrn Schneider, habe ich so mir notiert, dass Sie von der rationalitätsstiftenden Wirkung einzelner Normen gesprochen hatten. Und ist das nicht sozusagen eine Annahme, die genau eigentlich das beiseite schiebt, was wir ja vorausgesetzt haben, nämlich, dass die Rationalität, die uns ja über Jahrzehnte auch mit diesen durchaus angreifbaren Vorschriften gut hat durchkommen lassen, eben plötzlich nicht mehr da ist, also dass es plötzlich Vertreter in der politischen Arena geben könnte, denen diese Rationalität abgeht und die deswegen für solche Prozesse eben nicht erreichbar sind? Also wie würden Sie sagen, in der Einordnung haben solche Argumente dann Raum in der Debatte, wenn man das Ziel der resilienzsteigernden Wirkung, vielen Dank für das Kriterium, wirklich verfolgen möchte?
Ich würde gerne noch von meiner Seite eine Frage anschließen an Frau Professor Dr. Schönberger und auch Ihnen gerne noch einmal Gelegenheit geben, zu bewerten, ob Sie unter der Annahme der Zustimmungspflichtigkeit einer Änderung des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes die Flanken geschlossen sehen würden oder wie Ihre Bewertung dazu ist. Vielen Dank. Und als erstes würde beginnen Dr. Karpenstein.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich meine, der Feind des Guten ist das Beste. Wir hatten hier tatsächlich eine sehr gute Regelung vorgelegt bekommen, die ganz extrem vielen irrationalen Bestrebungen auch effektiv entgegenwirken kann. Was tatsächlich fehlt, ist der Kontrolleur. die zweite Ebene, die das nochmal prüft. Diese Regelungen sind sensibel und es waren tatsächlich immer zunächst die Verfassungsgerichte, die unter diesen irrationalen Bestrebungen gelitten haben. Darauf ist zu reagieren, indem der Bundesrat tatsächlich hier ein Mitwirkungsrecht erhält, indem eben möglicherweise so Ad-hoc-Überlegungen, wie sie im Bundestag auch durchaus mal stattfinden können, politische Aufgeregtheiten, dann doch noch mal eine zweite Kontrolle erhalten. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass hier offenbar auch eine qualifizierte Mehrheit der Sachverständigen sich auch noch mal für dieses Bundesratszustimmungserfordernis ausspricht.
Vielen Dank. Und dann hätte Frau Dr. Schönberger noch einmal das Wort.
Ja, vielen Dank für die Frage. Vielleicht vorweg, kein Gesetz kann alle Flanken schließen und wir können nicht im Vorhinein alle hypothetischen Szenarien bearbeiten und am Ende ist die Realität immer anders, als man sich das vorher ausgedacht hat. Was wir machen können, ist eine Risikoabwägung, in der wir insbesondere diese beiden Szenarien nebeneinander legen müssen, die jetzt eben auch schon diskutiert wurden. Einmal verkürzt gesagt Szenario Polen, das heißt eine destruktive Mehrheit im Bundestag, und das andere Szenario eine destruktive Minderheit im Bundestag, möglicherweise sogar im Bundesrat. Insofern kann das Zustimmungserfordernis durch den Bundesrat nicht alle Flanken schließen. Ich halte es aber für eine sehr, sehr gute Möglichkeit, die Resilienz weiter zu erhöhen, vor allen Dingen gerade im Hinblick auf diese Risikoabwägung, wenn man sagt, ich erhöhe damit die Resilienz gegen destruktive Änderungen im Verfahren. Da ist die Erfolgsquote sehr hoch. Den Preis, den ich dafür zahlen muss, ist eine geringere Flexibilität in den Regelungen des Verfahrens. Meiner Meinung nach ist das ein sehr geringer Preis. Es kann immer mal Anpassungsbedarf geben im Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Aber ein hohes Maß an Flexibilität ist hier meiner Meinung nach nicht nötig, sodass bei einer Risikoabwägung meiner Meinung nach der Schutz des Gerichts deutlich besser verwirklicht wird, wenn man diese Zustimmungsbedürftigkeit durch den Bundesrat einführt. Vielen Dank.
Vielen Dank. Weitere Fragen liegen mir jetzt nicht vor. Das mag damit zusammenhängen, dass wir als Abgeordnete gleich zur Regierungserklärung gehen und da auch schon etwas gespannt sind. Ich darf Ihnen jedenfalls von meiner Seite noch mal ganz herzlich danken dafür, dass Sie uns hier Ihre Einschätzungen mitgegeben haben zu diesem sehr wichtigen Thema, sehr vertiefte Stellungnahmen. Da vor allem auch denen danken, die auf dem Weg zu diesem Entwurf dafür gesorgt haben, dass wir die Argumente bekommen haben, dass wir auch die Sensibilität für die Problemlage uns zu Herzen genommen haben. Einzige Sorge ist, dass jemand, der tatsächlich mit böswilliger Absicht an das Bundesverfassungsgericht heranginge, heute ein paar Anregungen bekommen hat, wie man es machen könnte, auf die man sonst vielleicht gar nicht gekommen wäre. Aber ich denke, es ist jetzt unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das eben verhindert wird und dass wir hier die richtigen Maßnahmen und ineinandergreifende Regelungen auch auf den Weg bringen. In diesem Sinne herzlichen Dank für Ihre Expertise und ich schließe die Sitzung.